Cyberpunk 2077, ein Spiel, auf das wir alle heiß ersehnt warten. Und jetzt gibt's im Night City Wire Livestream zum ersten Mal, nein, nicht zum ersten Mal ganz, aber zumindest mehrere Details und Gameplay und all das jetzt hier beim Game Talk Spezial.
Gute Unterhaltung mit der Sendung wünscht EMP, die ganze Welt des Fanmerch.
Hallo, herzlich willkommen hier bei unserem Spezial zu Cyberpunk 2077. Hallo Simon, hallo Nils.
Hallo.
Ja. Schön, dass ihr am Start seid. Ich bin schon ganz aufgeregt. Dann wir gucken uns gleich gemeinsam den Livestream an.
Trailer-Time,
ey. Von CD Projekt. Nicht nur Trailer, sondern auch Gameplay wird's geben. Und auch noch eine weitere große Ankündigung. Also einiges heute zu Cyberpunk 2077, was ja zum zweiten Mal verschoben wurde. Wir haben natürlich alle trotzdem weiterhin sehr viel Bock drauf, oder? Wie geht's euch da?
Ja. Ja, ich sag ja immer, das ist ein Zitat von mir, das hat, glaube ich, Miyamoto geklaut. Ein schlechtes Spiel ist für immer schlecht. Ein verspätetes Spiel wird irgendwann gut sein. Ist von mir.
Ich habe überhaupt kein Problem mit Verspätungen. Man hat ja eh so viel zu tun.
Und es das gibt weiß so ich aber auch. Also an beiden Enden nicht, ne?
Wobei. ja, wenn es am Ende gut wird, das haben wir alle schon 100-mal gesagt. Und ich glaube, dass das Spiel so viele Möglichkeiten hat und so viele Missionen und Nebenmissionen und Charaktere und Dinge und irgendwelche, ich wette, dass der Döler da die eine oder andere Kooperation, die auch noch irgendwie extra Arbeit erfordert, eingetütet hat, irgendwelche Design deiner eigenen Hover-Schuhe oder du weißt schon, irgendwas hat er ganz sicher, ne? Ich bin der Ansicht, Trans-Musik, Trans hat ja so geile Techno-Mucke. Vor 10 Jahren oder so mal gemacht. Die habe ich seit 10 Jahren höre ich die. Jetzt endlich wurden sie im Moin Moin von Krogi, hat er dazu Drums gemacht und jetzt entdecken das Leute. Und ich sag, das will ich haben. Ich will stark marschieren. Den Song von Trant will ich in Cyberpunk irgendwo haben. In irgendeiner Bar. So in irgendeiner Bar, ja. In der hintersten Dreck, ja. Ist der in der Jukebox, ganz hinten, Trant, stark marschieren. Ja. Und
dann wenn das nicht passiert, dann gebe ich gleich eine 0 von 10 bei Metacritic.
Ich glaube, dass der Fabian, der Herr Döhler, ganz viele von solchen Sachen eingetütet hat und die Entwickler natürlich auch viele Ideen haben, um es noch größer, noch epischer zu machen. Also von mir aus können die das gerne verschieben bis nächstes Jahr. Ja.
Ich glaube, dass der Döhler einfach das dann released haben will, wann er Zeit hat. Und er guckt in seinen Terminkalender, sorry, da bin ich in Miami bumsen und da kann ich nicht und so. Und dann sagt er, okay, da habe ich Zeit. Und dann macht er irgendwas, damit das einfach im November kommt.
Ja, dann sagt er halt, naja, schade, aber ist dann halt so. Ist schon halt so.
Ich erwarte, dass ich diesmal auch wieder eine richtige lange Mission, ein richtiges Gameplay sehe. Wie bekomme ich eine Mission? Wie ist die Umgebung, wo ich die Mission bekomme? Wie reden die Leute mit mir? Was passiert danach? Wie komme ich zum Einsatzort? Wie findet der Einsatz statt? All diese Sachen. So einfach eine richtige, lange Gameplay-Mission würde ich gerne sehen. So wie letztes Mal, als sie diesen einen, ne? Diese eine Geschichte gezeigt
hat. Ich habe ja gerade fast schon gesagt, zum ersten Mal sehen wir was. Das stimmt ja gar nicht, aber es fühlt sich ein bisschen so an. Als hätten wir noch gar nicht so viel gesehen, weil es gibt halt sechs Bezirke. Es gibt wirklich noch viel, viel mehr als dieses Zentrum, was wir vor allem gesehen haben und halt die paar Shots da in anderen Trailern. Ich finde, dass es da noch viel mehr gibt oder hab das Gefühl, dass es da noch viel mehr gibt. Deswegen freue ich mich darauf, heute noch mehr zu sehen und nicht nur zu sehen, das Gameplay, sondern, das kann ich jetzt schon mal sagen, wir haben tatsächlich Michael Reinke noch am Start später.
Den Michael Reinke tatsächlich.
Und jetzt halte ich mal gut fest. Der hat schon Cyberpunk 2077 gespielt.
Nein!
Der hat natürlich noch nicht durchgespielt.
Aber warum nicht einfach ich? Warum der Reinke?
Und der wird uns heute, ein bisschen was erzählen zu, ja, wie hat sich's angefühlt, was hat er überhaupt gespielt und all das. Also wir bekommen heute ganz exklusive Einblicke und da bin ich sehr, sehr gespannt drauf.
Das ist ja ein richtig fettes Paket heute. Also da bin ich ja froh, dass ich eingeladen wurde.
Ja, in 5 Minuten geht's auch schon los.
Aber wir können noch ein bisschen rumlabern.
Ja, total.
Ja, nice.
Mega gut.
Das Letzte, was ich wirklich wissentlich von Cyberpunk gesehen hatte, war auf der Gamescom letztes Jahr, meine ich. Da diese geile Kinovorführung. Das war das Letzte, was ich so wirklich
ja. Und das war, wenn ich mich auch recht erinnere, ja genau das. Man hat so eine Fahrt gesehen durch die Stadt. Es ging von der Mission in die Mission, also vor der Mission und bis zu dem danach.
Ja.
Man hatte Verfolgungsjagden so ein bisschen mit dem Auto oder mit dem Bike. Was? Es gab beides, ne? Und sie konnten beides.
Ja, nehmen. Und dann sind die in so eine Mall rein irgendwie und dann gab's verschiedene Herangehensweisen, je nachdem, wie man den Charakter gespielt oder auch geskillt hatte. Ja. Kannst du stealthy sein oder
ich erinnere mich an den Kopf durch die Wand und wirklich brachialer, quasi wie mit einem Tank da irgendwie rein und alles niedermachen.
Was war denn so euer Weg immer? Also bei so Spielen wie Deus Ex oder auch, weiß nicht, Dishonored oder so, wo du mehrere Möglichkeiten hast, gehst du brachial vor oder stealthst du dich wirklich durch? Wie war da euer Ansatz meistens?
Also bei mir hängt das, glaube ich, auch so ein bisschen davon ab, wie sehr das Spiel mich dazu drängt, zu stealthen. Weil wenn das Spiel wirklich dann, also wenn es so schwer ist, oder so wenig Munition da ist, dass du wirklich belohnt wirst, zu schleichen, dann mache ich das auch. Mhm. Aber wenn ich das Gefühl habe, ey, ich schleiche jetzt hier, um die von hinten irgendwie umzutackeln und zu erwürgen, dabei kann ich die auch einfach umschießen und das ist einfach zu leicht oder so, dann irgendwann habe ich dann keinen Bock mehr zu stealthen, weil es dauert natürlich länger.
Ja. Stealthen muss sich, finde ich, auch lohnen.
Ja.
Es muss,
das ist das Logan.
Ja, Sam Fisher, dieses Universum hat es damals ganz gut gemacht, finde ich, weil die bei Splinter Cell, weil sie einem diese ganzen Gadgets gegeben haben, die es damals in dem Genre so noch nicht gab. Das heißt, man hatte einfach neuen Kram, so technische James-Bond-Spielereien, die man einfach auch ausprobieren will. Ja. Und dann nimmst du das halt lieber, nimmst du lieber irgendwie die Röhrenkamera unter der Tür durch, als direkt mit der Knarre reinzukommen.
Es muss sich auch belohnend anfühlen.
Es muss irgendwie, es muss eine belohnende Sache sein. Und Stealth ist schwierig, spannend umzusetzen, finde ich. Also man kann, also man kann es natürlich, Last of Us macht sehr gut und es gibt noch andere Spiele, aber viele, die es machen, kriegen es nicht richtig hin.
Genau, da ist nämlich, diese Mischung muss nämlich gut sein. Das muss dann wirklich, ich will mich nicht wiederholen.
Aber
das
eins, keine Sorgen,
dass ich fordere, gibt's, was ist das deutsche Wort? Mich nervt das Wort Stealth, weil es ist so TH, ST gefolgt auf TH. Und ich als Deutscher und auch als jemand, dessen Zungenmuskulatur erst relativ spät dem Englischen angewöhnt wurde, was ist das deutsche? Können wir das bitte ändern? Was ist das deutsche Wort? Schleichen? Können wir es auf Schleichen?
Schleichspiel.
So, lass uns bitte Schleichspiel sagen.
Aber Schleichspiel die das Kinder aber, irgendwie, die überspielen.
Egal,
Stealth. Und Schleichspiel, das andere ist ein Schießspiel. Ja, und ein Rennspiel. Na gut, Rennspiel gibt's sogar.
Dann sag jetzt dreimal hintereinander Stealth.
Ich mag's ja auch nicht.
Ja, es ist ein Scheißwort. Es ist fast so scheiße wie Three.
Sag mal dreimal hintereinander Schleichspiel.
Schleichspiel, Schleichspiel, Schleichspiel.
Schneller.
Okay, oh, nee, wir haben noch 2 Minuten. Ich dachte schon gerade, der Chat wirkte so, als würde es jetzt losgehen. Aber wir haben noch ein bisschen. Ja, der Chat ist aber eigentlich, Schleichspiel klingt doof. Was mich gerade, weil ich es gerade im Chat lese auch, weil ich mich frage, ob es vielleicht sowas gibt wie Drohnen oder irgendwas zum Fliegen. Das wäre natürlich schon geil.
Hoffentlich.
Aber ich habe da noch nie das gesehen. Ich kann es mir schwer vorstellen.
Aber freies Fliegen ist bei sowas richtig schwierig, glaube ich. Weil wenn du so eine große, lebendige Welt
hast. Wäre es nicht geil.
Es wäre mega geil.
In so einer Stadt willst du. Also, ey, was ich. Das ist ein Kompromiss.
Obwohl GTA.
Ein Kompromiss, okay, ne? Ja, aber ein Kompromiss ist sowas wie Flugtaxis. Also, ich kann reingehen, ich habe meine Fahrt, kann den Weg auswählen. Mhm. Das gab es ja bei GTA auch, dass man in ein Taxi konnte und dann saß man.
Sie haben sowas? Sie haben gesagt, dass man nicht selbst fliegen kann in so einem.
Aber es gibt
Flugtaxi. Da bin ich mir nicht sicher. Sie haben nur gesagt, man kann es nicht selbst steuern und dann halt frei rumfliegen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass man allein für Schnellreisen oder sowas dann sich halt da reinsetzen kann und dann wird man halt automatisch gefahren. Dass es so eine automatische Strecke ist.
Ja, aber das will ich mindestens. Diese Stadt mit der Optik und all dieser, diese Kulisse, das will ich auf jeden Fall in einer ausufernden Sightseeing-Tour mir alles angucken. Und das nicht nur aus der Straße.
Ich mag so Zeit nicht. Das ist so, mit dem GH können wir irgendwie das Sehenswürdigkeiten
sagen. Umglotzen.
Sehenswürdigkeiten
abglotzen.
Ja.
Abglotzen
ist ein gutes Wort. Ey, wollen wir einen
Glotz. Das machen wir gleich. Wir glotzen gleich ganz enorm. Wir werden den natürlich mehrfach auch angucken. Wir halten am Anfang die Fresse und vielleicht der eine oder andere Jauchzer wird uns vielleicht über die Lippen kommen. Aber danach werden wir alles nochmal analysieren und nochmal genauer angucken. Ihr braucht also nicht umschalten. Ihr seht es bei uns in derselben Qualität wie in jedem anderen Stream. Und wir labern euch nicht voll. Keine Sorge.
Wir haben ja genug Zeit. Das ist ja, heute haben wir uns genug Zeit genommen, um das alles genug zu analysieren. Es soll sogar ein neues Spielefeature vorgestellt werden. Braindance, was auch immer das.
Braindance.
Ja. So, ist der Nachfolger von Breakdance. Ist jetzt Braindance. Und anschließend gibt's noch einen Talk mit Philipp Weber. Das ist der Senior Quest Designer. Also nicht nur Miles Tost geht da, oder entwickelt da mit als deutscher Entwickler, sondern halt auch der Philipp Weber. Jetzt geht's los!
Hello and welcome to this, the very first episode of Night City Wire, a brand new series from us at CD Projekt Red, where we'll be talking about all things Cyberpunk 2077. For today's episode, we'll be starting with a brand new trailer. One of our developers will be joining us to help unpack everything you're going to see. We'll have some news, an announcement about a secret collaboration. We'll be taking a look at some Braindance gameplay and welcoming back our developers just to have a chat about everything you're going to see. But there is one more thing. Media all over the world have been getting hands-on with Cyberpunk 2077, and when this episode finishes, you'll be able to go and check out exactly what they thought. So, let's get started.
man sieht schon, dass es ein richtiges Spiel ist, oder? Man sieht, es ist fertig, es läuft.
Wahrscheinlich ist jetzt auch nur noch Polishing.
Quest-Design, Polishing, Sachen, die einfach sein müssen.
Okay, neuer Trailer.
I love this town. The city of endless opportunity. Ready to get your cherry popped? Yeah, come on. City like any other, just bigger. Nah, mano, not just any other city. Legends are born here. The Major Leagues. We're only here because Dex is pulling the strings. Doubt that puts us in the same league as them. But we are. They just don't know it yet. But if you got the cojones and you know how to use them, you can do damn near anything. Unless you catch a bull. Even then, you go out with a bang, right? You know, you can make heaps more Eddies as a motivational speaker.
Yo, Mr. V, a pleasure.
So what's the gig, Dex? You meant to come out in one piece? How about we go over the plan?
There's this prototype tech, a biochip to be precise. Job's to grab it.
Guessing it belongs to a corp.
Mm-hmm. Arasaka.
We are robbing some heavy hitters.
Thought you could blackmail me, fucker?
High risk, high reward. First rule of the afterlife. Ka-ching, baby.
Goes without saying, we do this on the hush. Ideally, no bodies. Not a one.
Sounds simple enough.
Eat lead, assholes!
Whoa.
Is it
going to
be dangerous?
Don't you worry, mi amor. We're bulletproof.
Get your ass moving now!
What the fuck just happened in there?
Can't stop digging Night City.
Fucking Major Leagues. Happy now, Jackie?
Yep, that's fucking high! Time to bail!
Oh my god, we're so fucked.
Dex, what the fuck?
Game risk it, V.
And you, who are you?
Fuck.
So the trailer contains footage from the game's prologue only, but there was an awful lot in it. So, Pavel, why don't you try and help us unpack everything that we just saw?
Oh yeah, I mean, absolutely, I can try. So, what you have just seen is only the prologue of the game. So that awesome stuff is only happening in the first few quests. What the trailer shows you is really our stage, the Night City, you know, this gigantic city built of six completely unique districts surrounded by the seventh one that we call the Badlands. As a player, you are meeting Jackie. Jackie's your friend. Now, they together are trying to reach out for something that is very precious. They are trying to reach out for this chip of immortality, this gateway to eternal life. Jackie introduces you to Fixer Dexter Deshawn. He's a very important person in the social ladder of cyberpunk. He is able to provide the player with various jobs and contracts to be able to gather money, to be able to modify their bodies, push themselves to the limits, to put their hands on the chip. But as you can expect, not everything goes as planned. But to see it, you will have to play the game.
There are an awful lot of really cool things in this trailer, and there's a few that I would just love to talk about a little bit more for the people at home. So let's start with talking about a gang called the Mox. Now, we see a few flashes of them in this trailer. I personally think they're really cool and one of my favorites, but can you give us a little bit more information about them?
Oh, yes. So the Mox is one of the gangs that player is going to interact with throughout the game. The Mox is the gang that has been formed in 2076 after death of Elizabeth Borden. She was called Lizzie. Now, she was an owner of a brothel and former sex worker, and she was protecting working guys and girls from harassment, from abuse, and the gang is really continuing her mission. And as a player, you are going to interact with that gang, meet multiple different NPCs, and craft your own relationship with them and understand what they are all about.
So earlier on, you did mention a seventh district, a place called the Badlands. Now, we saw a few shots of this in the trailer, but I'd love for you to give us a bit more detail about the district outside of the city walls.
Okay, so the Badlands is this like dead, dried out space going around the whole Night City. And as a player, you'll be able to traverse that space in your car or motorcycle. This is a space that is inhabited by the nomads. Nomads are living in the different families and are traveling across that space in convoys made out of the cars and motorcycles. And as a player, you will be able to traverse and access different type of open world content that has been prepared specifically for you to like, get that awesome feel of the Badlands as an area.
In the trailer, we also saw like a completely metal creature. Now, he didn't look like he was from the Maelstrom gang. This looked like something else. So please tell the people at home, who is this giant metal monster?
Okay, so that big dude, that was Adam Smasher. He has been introduced in pen and paper in Cyberpunk 2020 by our senpai Mike Pondsmith. Adam Smasher is a fully converted cyborg. He is he was always a loyalist of Arasaka. And time has changed, and in 2077 he had to find his own space in Night City. But to find out, you'll have to play the game.
In this trailer, we do see some flashes of a Ripper Doc called Victor Vector. I think if people have watched our previous gameplays, they might remember him. But I'd really like for you to give the people at home some more information about what Ripper Docs are and how they'll be interacting with them when they play Cyberpunk.
So Ripper Docs in our game, they are surgeons. They are like a specific type of a job in the social ladder of Cyberpunk. Yeah. They are accustomed and specialized in replacing limbs to the metal ones. They can basically update your body, enhance your body, change you into this walking war machine. And as a player, you are going to meet different kind of Ripper Docs in the game, craft your own relationship with them. Some of them are like important characters for a story. Through that, you will invest eddies that you're gathering to turn your body into this tool that allows you to survive on the streets of Night City.
Pavel, thank you so much for joining us. I know you'll be back later in the episode because you're going to be helping us to analyze the Braindance gameplay. But before that, we do have some news to share. Earlier in the year, we announced that if you pick up Cyberpunk 2077 on Xbox One, you'll be able to play it on Xbox Series X when the console launches. And just in case you missed it, it will be the same for PlayStation players as well. If you pick up Cyberpunk 2077 on PlayStation 4, you'll also be able to play it on PlayStation 5 when the console launches. And that's not all. There will be a free upgrade for Xbox Series X and PlayStation 5, but we'll have more details on that soon.
Tonight City.
Before we reveal our first look at the Braindance gameplay and welcome back our developers for a chat, there is just one more thing we want to announce. Something that we've been working on in secret for a while. We are very excited to announce our partnership with Studio Trigger and Netflix to bring you Cyberpunk Edgerunners, a standalone anime set in the Cyberpunk universe, which we've been working on for some time now. Edgerunners is due to launch in 2022, but for some more information, let's go to the team in Tokyo.
Schöner Anime. Gab's auch zu Blade Runner 2049 so ein Kurzfilm-Anime. Von den Cowboy Bebop.
Hi, my name is Faya Elder. I am the Japan-based producer for Cyberpunk Edgerunners. What I do basically on this project is that I am a fixer, to put it in the words of the Cyberpunk universe. We are a game company. We are a bunch of nerds, and wherever there are nerds, there's going to be anime fans. So it was always a dream for us to make anime. When we began this project, we were certain that we didn't want to make a recreation of the game. Cyberpunk Edgerunners is a standalone story set in the same universe. The stage is still Night City, but everything else is totally new. New characters, new story. I do like to think that it's going to be a great gateway for newcomers to come and check Cyberpunk game and also the Cyberpunk genre as a whole. Right now we're in Nakano, which is one of the biggest anime meccas of the world. I'm going to take you to Studio Trigger right now because we have the wonderful opportunity to talk to the Dream Team that will be bringing you this anime.
Konnichiwa. Trigger の代表取締役の大塚です。
監督の今石です。
キャラクターデザインを担当する吉成です。
ゲームのサイバーパンクのファンの方。今回初めて触れる方両方に満足していただけるようにアニメを作るつもりです。よろしくお願いします。
今回はそのサイバーパンクという僕らが10代の、一ファンにしか過ぎなかった頃に生まれたジャンル、そういうジャンルのものをまた、時代が何周もして作れるというのが非常に楽しみです。
トリガー
のレネスキラキル
10年ということで、
レルウィッチアカデミア
キラキルスクール、
キャラクターデザインに吉成というトリガーの最
強の人で、トリガ
ー10周年にふさわしい作品にしていきたいと思います。 お楽しみに。
Ja, smart. Holst du den japanischen Markt auch nochmal? Also vor allem den japanischen Markt ab.
Ja, es passt auch super gut und es könnte echt ein guter Erfolg werden.
Now it's time to show you some gameplay of Brain Dance.
Ja, so spät.
This is a feature that you'll experience when you play Cyberpunk 2077. Brain Dance is essentially a recording of somebody else's experience. It allows you to relive their sense of sight, smell, touch, and even hearing, all thanks to a special device. After the gameplay, I will be welcoming back Pavel Sasko. I will also be joined by Patrick Mills, our senior quest designer and all-round lore master, who will be helping to answer your questions and give you some explanation on how you'll be interacting with Brain Dance when you play Cyberpunk 2077. So, let's take a look.
Plan simple. Do nothing odd. Don't get creative. You go in, snatch the cash, get out. And we sell the BD to those psycho freaks from the studio.
Got it.
And remember, everything on full blast. They'll spot us extra for a wicked adrenaline high. Okay, on you go.
Down, everybody! On the ground! I want to see you kissing the flooring! Money, now, or I will fucking drop you, I swear to God!
Well, yeah, hey,
now, before I blow
das ist ja wie in Strange
out.
Days, diese Brain Dance. Ne? Du siehst hier quasi Dinge an, die andere aufgenommen haben.
Ah!
Slow, deep breaths. Your cortisol and adrenaline spiked, but the soft activated your hormone blockers. Nothing happened. You're alive and well.
That was too much. Could feel the guy's pain, his stress, his hope. Hope wrapped up in something else.
Mm-hmm. Probably took a booster just before. You'll be fine. Got everything set up? Let's switch over to editing mode.
I'll sever the link to the BD Roller's sensory array. You'll be able to look around freely. All scenes yours. Full cam control in analysis mode, so move around, zoom in and out, whatever else you come up with. Think of it as your own little sandbox. So, analysis mode, you control playback. Can even pause when you feel the need. Then you use the editor console to unpause. Try it.
Plan simple. Do nothing odd. Don't get creative. You go in, snatch the cash, get out, and we sell the BD to those psycho freaks from the studio.
Got it.
Dream as hell, right? Well, that's not all. You can speed things up or rewind, whatever you like. Give it a try. Rewind, roll it back to the top.
Can I?
All good, neat. Now try fast forwarding a bit.
Plan simple. Do nothing
on it. Okay. You can also reset the recording. That'll take you right back to the beginning. Try it.
Sorry, Arkham VR also.
Now for some
Batman
fun.
VR thing.
Yeah. This here's why you came in the first place. In analysis mode, you get to view and even scan details of the enviro recorded by the BD Roller. Focus on the heat. The gun this gonk gets from his buddy at the beginning. Now scan it.
Plan simple. Do nothing odd. Don't get creative. You go in, snatch the cash, get out. And remember, keep the full list.
Okay, right here. Excellent. Let's move on. Now heads up. In analysis mode, you can ferret out background noise and conversations if the roller got close enough. This tech records everything, every little detail, even the sights and sounds the roller was never aware of. To see the sources of the recorded sensory signals, switch to the audio layer in the editor. Go ahead and try that now. Okay, good. Now you should see several sound signatures in the store. Choose one and hone in on it.
Pack of six, case of Brosif, and a couple of Zappers.
Okay. We have a deal today on two flavors. Cutty and
Serpentine. Everybody!
So, any thoughts?
Unbelievable. Seriously, like it was happening right next to me.
Yeah, it's how BD recording implants work. They pick up everything, all the elements in the background. Then an editor tweaks them, makes them pop. Keep playing with the sound, explore it a bit. We'll move on when you get bored.
What I see you kissing the flooring! Money! Meth!
Sometimes you can analyze extra layers in the raw. Stuff the roller's cyberware picked up.
Like what?
Ev's got Kuroshi optics that grab infrared, meaning you should be able to grab heat signatures from her recording.
Huh. Hella nice.
Scanning works on peeps, too. Walk up to the wounded chick. Try scanning her. All right, next thing. Scroll forward to the part where our artist gets a lead injection.
Where I will fucking drop you, I swear to God! Well, get it, now! Fucking head off!
See that? They shot him and he never saw it coming. But you will. Here it comes. My favorite part of the game.
Das war bestimmt sein Buddy,
see
ne?
See the blinking thing over the entrance? Surveillance cam. Must have caught our shooter. You'll see in a sec. Cam feeds to the screen behind the clerk. Roll back to where the screen's in the kids' field of vision, then scan it. His own Chumba shot him. Probably plan two all along.
Ich hätte schneller und günstiger gelöst.
Place a cred on the black market for a BD like this. BD freaks are ready to pay a premium for a real flatline. Anyway, if you've seen enough, you can exit. Yeah, it's impressive, right? It's too bad most of the BDs we do here are only good for flogging the log.
So braindance is a pretty big part of the cyberpunk universe. It's not just something used for adult films. There is an awful lot to it. And there's two sides I'd really like you guys to help me explore. First is the lore, so how this actually fits into the universe. And then there's the gameplay side, so how players will be interacting with it. So Patrick, could you tell us more about the lore of braindance?
I would love to. So in the world of Cyberpunk 2077, Braindance was invented way back in the early 2000s at UC Santa Cruz. It was developed as a way of recording a person's experiences and then playing them back for someone else as so that they could relive them as though it was happening to them. It was originally used for things like therapy and prisoner rehabilitation, but by 2077, it's become this global media industry, including things like movies, mass entertainment, things like that, video games, some interactive things, and of course, adult fare as well. Now, in our game, we deal a lot with black brain dances, or XBDs as we call them, and there are different types of those, but the one that you saw in the trailer just there was a flatliner. Now, that's where the person recording it actually dies during the recording. And it's popular with sort of an illicit kind of a thrill, but a mercenary can also use them for various things, and you'll see that in the game, of course.
And from the gameplay perspective, we have been working a lot throughout last years trying to figure out the best way how to use the braindance in the game as a mechanics. So what we have settled on is this braindance editor mode. As a player, you will be able to run the braindance in the editor mode and see different clues that have been registered on the peripheral of given actor. Now, as a player, you can slide on the timeline of that recording, back and forth, trying to uncover different clues. And that clues are actually telling a story in the game. So, as a player, you will run different investigations that will lead you to different mysteries, and you will uncover them actually using that braindance as a mechanics in the game.
So, as Pavel was saying, we use braindance as a storytelling tool. It's not a collectible. It's not something where you're going to go in and you're going to play it and you're going to be like, I've seen this before. What we use braindance for is to give you a keyhole into the life of the residents of Night City. And we can explore things like childhood trauma, religion, various philosophical ideas in a way that you might not otherwise experience in a story about a mercenary on the tough streets.
So we've tried to talk about some of the aspects that we think the community will find really exciting, but you know, while you're both here, I'd love to know, what is it about Cyberpunk that you guys are really excited for? Patrick, why don't you start?
So one of the things that I'm most excited about in this game is the characters and the way they interact with the world. We've got this really interesting world that stretches all the way back to the Cyberpunk 2020 source material and all of these events and all of those things, but those don't mean anything unless they connect with characters. And so when we come up with a character, we start with their function. What is this person? What do they do in the story? But we don't stop there. We go back and we figure out, what was their childhood like? What was their upbringing like? What kind of obstacles did they face in this harsh reality, and did they overcome them, and how did they overcome them, or did they not overcome them, and why? And you can see all of those things in their environment, in their dialogues, in sort of how they operate in the world, and we come up with that for all of our characters. Now, you look at someone like Victor Vector, and you're going to see stories about his past in his environment and in his dialogue. You know, we come up with that stuff even if we don't use it in the game, because it helps inform us as to who these characters are.
And for me, I would not be myself if I would not say that I'm the most excited about our quests. Like, with our Witcher 3 team, with Patrick and, like, everybody that has stayed with us since the Witcher 3 time, we really have grown so much. We have learned so much, and we have used all that experience to put them into the quest that we have made. And you will not find really a filler in this game. Like, everything has a meaning. Like, we put so much effort into making sure that everything is rewarding, is interesting, is talking about characters, as Patrick said, is talking about worlds, is talking about emotions, like touching the player in a really, like, a real way. And I just can't wait to find out what you think.
Pavel, I know you mentioned story and quests and writing quests, and when I was last in the studio, I had a look and I saw a notebook on your desk, and I would love for you to show everybody this notebook.
Okay, Holly, I mean, you asked for it. So this is my notebook. It says Salsa Quest Designer. The reason is because I dance salsa and I'm a quest designer, so you know. So I started this notebook actually when we were really starting Cyberpunk. At the very beginning, I wrote a first note, and it says pretty much something along the lines of that we were starting with a prototype. And then, you know, I kept on basically noting things that we've been working on for like next years. I remember once when our concept artist actually approached me and they said that they want to take a look on my notebook. I was like, what for actually? And they took some pictures. And they told me, you know, because we are looking for a reference material for a notes of a psychopathic killer. you may find maybe some of my notes in the game.
Okay. Wir haben genug gesehen.
Pavel and Patrick, thank you so much for joining me. I'm pretty lucky because I have read some of the stories that you and the team have written for Braindance, and I'm pretty excited for people to discover them. But before we do finish today's episode, there is just one more thing we'd like to talk about. Earlier in this episode, I mentioned that media have been getting hands-on with the opening of Cyberpunk 2077, and they should be posting their impressions right about now. And if you missed anything from today's episode, don't worry, we'll be uploading everything to our channels very soon. And finally, on behalf of everybody at CD Projekt Red, we just want to say thank you so much for joining us for this, the very first episode of Night City Wire. But don't worry, we'll be back with episode 2 in just a few weeks. So, we shall see you soon.
Tschüss, ihr könnt auf cyberpunk.net euch jetzt das Ganze wahrscheinlich nochmal angucken. Wir werden es auch gleich nochmal durchlaufen lassen, sofern das von der Regie aus technisch geht. Meinung?
Ich find's mutig, also das war mein erster Gedanke, ich find's mutig, so eine ruhige Gameplay-Szene zu zeigen, weil man verkauft ja dann doch eher mit den actionreichen Szenen und mit möglichst viel Hackmack und du siehst die Welt viel. Ich hatte auch eher erwartet, dass sie die unterschiedlichen Plätze von der Welt zeigen, aber sie haben jetzt wirklich sich fokussiert auf eine Gameplay-Mechanik, die vielleicht nicht jedem gefällt. Da hatte ich im Chat auch einiges gelesen.
Kontrovers wurde es aufgenommen, weil es so ähnliche Elemente auch schon gab in Spielen, wo es nicht funktioniert hat. Ist nicht unbedingt was für jeden. Mir fällt jetzt mal das Batman VR ein, hattest du auch, glaube ich, gesagt, ne,
genau.
Arkham? Bei Division gibt's diese so Geister-Holos, die aber keinen Einfluss nehmen, also nicht dasselbe.
Mhm. Also ich finde die Mechanik interessant. Ich glaube, die ist auch etabliert. Die kennt man, glaube ich, auch von diversen Serien oder sowas, die so, wo so Detectives eben Mordfälle ermitteln oder so weiter und man greift auf solche Sachen zurück. Das habe ich irgendwie schon häufiger mal gesehen. Aber es muss ja auch nicht immer alles neu sein. Also ich finde nicht, dass nur weil etwas neu ist, dass es deswegen auch mega geil ist, sondern wenn es einfach gut umgesetzt ist und in die Welt passt oder so, ist es doch wunderbar. Die Frage ist halt auch immer, wie so ein Feature, wie oft benutzt man das? Wie viel Spaß macht das? Ödet einen das irgendwann nur noch an oder so? Ich fand's jetzt ganz interessant, aber wie gesagt, ich glaube, das würde mir jetzt keinen Spaß machen, wenn ich es ständig machen müsste.
Ich glaube, dass sie es ein bisschen ungünstig erklärt haben, weil es doch sehr kompliziert, obwohl es sehr einfach ist, sehr kompliziert und langatmig erklärt haben in dieser Videosequenz. Und ich glaube, dass das gar nicht so krass benutzt wird, wie man es jetzt vielleicht denkt. Also wer The Witcher noch kennt, da gab es diesen Witcher Sense, da konnte man einzelne Rätsel mit lösen. Und das war nicht so geil umgesetzt, war nicht so hundertprozentig super. Aber nachdem ich gesehen habe, glaube ich schon, dass man das für vielfältige Zwecke, vor allen Dingen um, wie sie wirklich gemeint haben, um mal in die Köpfe anderer Leute reinzugehen, die eben nicht super Soldaten sind mit augmentierten Kram, sondern die in dieser Dystopie versuchen irgendwie klarzukommen, dass es hauptsächlich dafür benutzt wird, aber natürlich man auch ein paar Rätsel löst, aber da wurde ja schon gezeigt, wie. Also ich finde, das ist ziemlich selbsterklärend. Irgendwie Gesichter rausfinden, eine Kamera verschieben, ein Gespräch abhören, was irgendwie 10 Meter weiter war. So krass wird das nicht.
Aber ich erwarte mir eigentlich total viel.
Das jetzt? Wir hören hier gerade ein Telefon. Ich nehme an, das könnte jetzt Michael Reinke
sein. Könnte er es schon sein?
Ja, dann soll er auch kommen.
Ja.
Da bin ich.
Ja, hallo Micha.
Ah, geil.
Ja, geil.
Schöne Micha.
Na? Und, hast du Bock drauf?
Auf Cyberpunk oder was?
Nein, auf das Telefonat mit uns.
Ey, Micha, du hast ja schon tatsächlich einen Teil gespielt von Cyberpunk 2077, als einer von wenigen tatsächlich überhaupt in Deutschland.
Ja, 15 Personen in Europa oder sowas, habe ich gehört. Also sehr, also nicht so Elite.
Sehr special. Ja. Darfst du uns schon verraten, was du gespielt hast, wie du es fandst, was hast du gesehen? Erzähl doch einfach mal ein bisschen.
Also wenn ich es ganz genau nehme, darf ich euch erst in 3 Minuten irgendwas verraten.
Warum rufst du jetzt schon an? Warum rufst du denn jetzt schon an?
Ich wurde einfach reingeschaltet, keine Ahnung. Also eigentlich darf ich erst 2 Minuten was sagen.
Ja, aber dann beschreib doch kurz nochmal, warum durftest du es jetzt sehen? Wie ist das zustande gekommen und wer war noch da?
Also ich kannte jetzt keinen groß, der noch da war. Ich glaube, das war letzten Endes jetzt, weil durch diese beiden Verschiebungen die Leute eventuell einfach sagen, so, ich möchte es mal mehr erfahren, haben sie jetzt einfach gesagt, so, wir lassen jetzt ein paar Journalisten das mal anzocken, damit die mal berichten können, ey, das ist kein Fake, ne, diese langen Gameplay-Strecken, die wir immer wieder gesehen haben, jetzt hier teilweise 50 Minuten lang waren, das ist ja auch, ey, warum kann man nicht endlich mal selber zocken? Das ruft ja echt Fragezeichen hervor. Bis hin zur Befürchtung, dass das irgendwelche vorgefertigten Levelschläuche waren und die Open World eigentlich gar nicht funktioniert. Ich glaube, deswegen haben jetzt ein paar Leuten gesagt, ey, spielt mal an und erzählt danach dann den Leuten, dass das toll ist. Genau, das war so ein bisschen der Gedanke dahinter, glaube ich.
Ist auch echt nicht so einfach jetzt durch Corona und sowas alles, das zu managen, glaube ich, weil ursprünglich hatten sie wohl 60 Slots geplant und dadurch, dass man jetzt nicht einfach ein Demo kurz mal zur Verfügung stellen kann oder so, weil das alles dann ein bisschen zu, liegen dann Leute oder irgendwas läuft nicht. So einfach ist das halt nicht. Und deswegen ist das schon verständlich, dass sie das in einem kleineren machen, aber umso dankbarer sind wir natürlich, dass du zumindest einen Teil spielen durftest.
Das ist halt auch total krass, weil was ich auf jeden Fall, ist jetzt halt kein Spoiler, das werde ich sagen dürfen, 1 Minute vor Embargo. Das Spiel ist halt ultra mega gigantisch. Also ich habe das Gefühl gehabt, dass Witcher 3 dagegen ein kleines Spiel war. Rein von den Möglichkeiten und rein von den Facetten und der Rollenspieltiefe und so. Und deswegen sind die, ich glaube, 4 Stunden habe ich angespielt, das ist halt lächerlich so, ne? Also ich mache jetzt eine Preview für die nächste Game 2 Folge und versuche alles, was ich rausziehen konnte, und ich durfte alles spielen, also ich durfte machen, was ich wollte in der Open World.
Okay.
Nicht nur die Sachen spielen, die ihr da gesehen habt, sondern ich durfte wirklich, meinten halt so, ey, mach, was du willst, was ich sehr mutig fand.
Krass.
Aber natürlich ist das, also was ich gemerkt habe, ist, das Ding hat eine krasse Spieltiefe und ist riesengroß und ich kann mir nicht mal eine Halbmeinung bilden nach diesen 4 Stunden. Ich kann nur sagen, was ich cool fand auf den ersten Blick und was ich schlecht fand auf den ersten Blick, wobei letzteres nicht gerade viel war.
Embargo Ende. Alright. Jetzt darfst du Real Talk machen.
18:30 hau raus.
Okay, wo willst du gleich eine Frage stellen?
Das ist der letzte Dreck. Nein, also ich habe, habt ihr schon besprochen, was man gerade gesehen hat? Oder
ja, dass es eine Außenwelt gibt, das finde ich faszinierend. Dass es scheinbar eine richtige Außenwelt außerhalb der Stadt gibt, in der man da irgendwelche Roadtrips Fahr. Also, genau. Ist das korrekt? Ist es, oder ist es aber nur virtuell?
Das ist korrekt. Das ist korrekt. Tatsächlich ist es quasi, ihr kennt ja diese drei Herkunftsstories. Das ist so ein bisschen wie bei Dragon Age damals. Diese Origin Stories, die kann man am Anfang auswählen. Wer will man sein? Nomad, Street Kid und das ist ja dieses Corporate Ding. Und dann erlebt man so gefühlt so zwei Stunden exklusiven Content nur für diese Auswahl sozusagen. Und ich bin mit Nomad gestartet und der startet eben gleich in diesen Badlands. Und diese Badlands sind tatsächlich nicht nur einfach für diese Origin Story gebaut, sondern die sind tatsächlich auch ein Gebiet, wo man später wieder hinkommt, wo Quests sind. Ich sag mal nur, es ist eine staubige Wüste, natürlich ist die Questdichte nur ein Zehntel so hoch und es ist bestimmt auch nicht der Platz, wo man sie am häufigsten aufhält, aber es ist nicht auch nicht nur eine Rampe in das Spiel hinein. Insofern, ich bin da frei rumgefahren, ist eine nette Wüste mit ein paar Tankstellen und ein paar Hillbillys so, teilweise mit irgendwelchen Implantaten drin. Hab da es aber nicht groß rumprobiert, weil ich natürlich erstmal in die Stadt rein wollte. Und hab dann diese Geschichte, will ich jetzt erstmal nicht spoilern. Man muss halt irgendwie in die Stadt rein, man hat was zu schmuggeln, mehr sage ich nicht. Und lernt dann halt diesen Sidekick auch kennen, den ihr kennt aus den Trailern da, diesen Jackie, oder wie er heißt, dieser zugehackte Muskeltyp da. Und genau, direkt danach habe ich dann Corporate gespielt und das fand ich fast noch geiler, weil bei Corporate ist man halt so ein, ja, stellt euch vor, so American Psycho-Snobby-Typ mit den edelsten Implantaten, die man haben kann. Und das hat mir gleich so diese Welt von Cyberpunk so schön nahegelegt. Das ist nicht irgendwie mit Krieg und Frieden oder so, sondern hier geht es wirklich nur um fucking Geld. Ne? Also der reichste Konzern, der hat auch einfach die schicksten Implantate und deswegen hat man auch am meisten Macht, am meisten Befugnisse. Und ich sag mal, aus verschiedensten Gründen, die ich jetzt auch nicht spoilern will, verliert man die natürlich dann wieder, weil man kann ja schlecht so hochgepowert starten. Und das fand ich schon einen sehr coolen Einblick, diese beiden Perspektiven. Ne? Der Nomad, der in den Badlands startet und quasi auch ein No-Name ist. Und der Corporate, der eben schon ein hohes Tier ist und dann aber fällt aus Gründen. Und Street Kid, die dritte Variante, habe ich nicht gespielt. Ich habe gehört, da startet man in so einer Diskothek oder so, was auch immer das heißt.
Wie ist denn, wie lebendig ist die Welt? Wie viel Kulisse und wie viel begehbare Häuser oder so? Also es gibt ja oft so Red Dead oder so, hast du ja oft die Situation, dass du ganz viele Gebäude gar nicht betreten kannst zum Beispiel, die dann wirklich nur Kulisse sind. Wie ist das bei Cyberpunk?
Ja, also ich bin direkt nach den beiden Origin Stories dann haben sie gesagt, jetzt kannst du hier die Quest spielen. Dann meinte ich, nee, ich biege mal ab. Und dann bin ich tatsächlich einfach wie ein Idiot durch die Open World gefahren, weil ich endlich mal wissen wollte, wie du schon fragst, ob das jetzt nur eine komische, hübsche Neon-Kulisse ist oder ob es da auch was zu finden gibt. Und im Grunde müsst ihr euch vorstellen wie Witcher 3. Also man fährt halt nur da mit dem Auto lang, aber dann ploppen überall Fragezeichen, Ausrufezeichen auf und im Grunde ist jedes dritte Haus, jedes dritte irgendwas, da ist etwas. Ich konnte es nicht ausführen, ich habe, glaube ich, nur drei Nebenquests gemacht, kann ich auch gleich noch von berichten. Aber da überall Fragezeichen und Ausrufezeichen sind, nehme ich auch mal an, dass man da auch oft reingehen kann. Ich bin einmal ausgestiegen, weil ich es einfach so krass fand, wie lebendig das war, im Sinne von, wie viele Passanten da rumlaufen. Jetzt so für Grafik-Technik-Nerds fand ich nicht die Grafik am beeindruckendsten, sondern technisch gesehen fand ich es so beeindruckend. Das waren wirklich Menschenmassen. So, und das war so, das kenne ich bis jetzt nur von Hitman, von der Serie und da auch in kleineren Arealen. Und hier hast du eine Stadt, wo du mit dem Auto schnell durchfahren kannst, wo aber einfach 300 Menschen auf dem Platz stehen und sich bewegen und Sachen machen. Und das fand ich so ultra abgefahren. Das kann Red Dead 2 zum Beispiel 0, nicht, also gar nicht so. Und ich glaube, da haben sie großen Wert drauf gelegt, dass diese Stadt eine pulsierende Metropole ist. So. Und ich schätze auch mal, dass man da, also Läden habe ich gesehen, klar, Shops, wo man was kaufen kann, aber eben auch überall Quests, wo dann was passiert. Und da kann man sicherlich auch oft reingehen. Ob man jetzt jedes Haus besuchen kann, weiß ich nicht. Ich hatte ja, wie gesagt, nur ein paar Stunden.
Wir haben ein, zwei Menschen im Chat, die immer wieder dasselbe fragen, völlig zu Recht, weil es echt wichtig ist. Wie ist denn die Autosteuerung? Wie hast du die empfunden? Also steuert sich das gut? Das wäre gerade bei GTA so ein Ding, warum das Spiel auch so gut funktioniert, weil die Autos ja auch so geil zu steuern sind. Hast du da irgendwie, kannst du was zu sagen? Du hast ja wahrscheinlich nur zwei Autos maximal gefahren, ne?
Genau. Ja, ich hatte zwei Autos, die fahren sich recht arkadisch, muss man sagen. Also die sind jetzt nicht irgendwie, ich kann mich an GTA 4, war es, glaube ich, erinnern, wo es so sehr eierig war, so sehr, ey, wir haben eine Federung und wir wollen zeigen, dass wir eine Federung haben. Das hat mir gar nicht so gut gefallen. Ich glaube, 5 ist es jetzt so ein Mittelding gewesen, aus einigermaßen authentisch, aber schon auch noch sehr direkt steuerbar. Und Cyberpunk habe ich jetzt als, ja, doch ein bisschen mehr auf Schienen so gefühlt. Also ich bin jetzt das Sliden durch Kurven war jetzt nicht groß spürbar. Ich habe allerdings auch einen Lamborghini gefahren. Insofern liegt er natürlich wie ein Brett auf der Straße. Aber das war im Grunde, es ist mir weder positiv noch negativ aufgefallen. Sagen wir es mal so.
Ich muss dazu sagen, dass niemand abschätzen kann, wie sich Autos im Jahr 2077 steuern werden.
Aber du weißt ja, wie es ist, so das Gefühl beim Spielen ist schon wichtig, damit man auch gerne mit den Vehikeln, mit den Fahrzeugen rumfährt.
Was mich total interessiert,
Ich fand an den Autos, die kann man halt, man ist ja da, wie gesagt, es hat viele Parallelen zu Witcher. Wenn man dann da rumläuft und braucht ein Auto, dann hat man ja, kann ich auch schon verraten, verschiedene Autos, die man auch verändern kann. Man hat quasi eine Garage voll mit Autos und kann sich aussuchen, welches man herbeiruft. Ne? Das ist nicht wie Plötze in Witcher, dass dann herbeigetrabt kommt, sondern dann kommt halt ein selbstständig fahrendes Auto herbeigefahren. Das hat in meiner Version zumindest noch ein, zwei Mal einfach Leute tot gefahren. So.
Okay. Ja, aber da ist dann das Auto schuld.
Ja, eben. Das Auto wird dann vor Gericht gestellt und wird dann in die Garage gepackt als Strafe. 2 Jahre.
Genau, 10 Jahre der Garage.
Was mich interessiert, was bei Witcher, finde ich, auch ein Riesenpunkt ist, ist so das Kampfsystem. Weil ich fand Witcher überragend. Tolle Welt, an jeder Ecke Quests und so weiter. Aber gerade jetzt spielst du irgendwie Eddies Anwalt oder so, aber wenn du Dark Souls oder Sekiro gerade, was, finde ich, also unglaublich gutes Kampfsystem hat, dann vergleichst mit einem Witcher, merkt man, da war noch ein bisschen eine Schwäche in diesem Spiel. Das ist einfach, ne, dafür, dass es halt auch viel Raum eingenommen hat, diese Kämpfe, dass sie halt nicht ganz so geil waren. Man hat sich nicht auf die Kämpfe gefreut, unbedingt, so als Selbst Element, wo man sagt, geil, die Kämpfe machen echt Spaß. Das hat mir da ein bisschen gefehlt. Wie ist das bei Cyberpunk?
Vor allem auch in Bezug kurz darauf, dass es ja auch Shooter-Mechaniken diesmal sind. Das heißt, sie müssen halt auch einfach vom Studio aus mit einer völlig neuen Gameplay-Mechanik da irgendwie entwickeln. Wie hat sich das angefühlt?
Also das Problem, es gibt mehrere Probleme, um das zu bewerten. Also A, musste ich mit dem Gamepad spielen, obwohl es auf dem PC lief. Und ich bin wirklich Ego-Shooter auf dem Gamepad. Ey, geht gar nicht bei mir. Insofern kann ich es behaupten, das Aiming hat nicht richtig funktioniert, aber wahrscheinlich bin ich selber schuld. Es war so ein bisschen, genau, im Grunde ein stinknormaler Shooter. Man könnte jetzt schon sagen, dass so ein Doom oder so ein, keine Ahnung, Wolfenstein oder irgendein hochwertiger, reiner Singleplayer-Shooter vielleicht das bessere Trefferfeedback hat, ne? Also wie die Leute auf Kugeln reagieren. Ist hier vielleicht so ein bisschen, ne? Da ploppen natürlich Zahlen hoch, wie in einem Rollenspiel, wenn man auf die Leute schießt. Und es ist, sagen wir mal, von der Animation her so jetzt schon nett, aber da gibt's wahrscheinlich jetzt Shooter, die besser aussehen oder sich besser anfühlen im Kampf. Das ist die eine Sache. Das nächste Ding ist, ich hatte keine Zeit, und das ist halt wirklich krass, die ganzen Skills und Perks auszuprobieren, weil das Spiel ist wirklich, ich würde fast sagen, 5-mal mehr Rollenspiel als Witcher. Das ist, also wenn man bei Witcher die Skilltrees kennt, nimmt das mal 10. So. Also das ist wirklich für jedes Attribut 3 Skilltrees von, und es gibt 6 Attribute oder so. Das ist wirklich, und dann gibt es ja auch noch die Implantate, die ja im Grunde auch sowas wie Skills sind, wie bei Deus Ex halt, dann Funktionen ausüben. Dann gibt es ja auch noch das Crafting, und dann kannst du die Klamotten und die Waffen auch noch modden. Das heißt, das Spiel ist wirklich so, so krass, dass es quasi, und all das hat ja einen Einfluss auf diese Ego-Shooter-Mechanik. Und deswegen kann ich es eigentlich nicht so richtig bewerten, weil diese Dinge, ich habe sie gesehen, hab mal drüber gescrollt, hat aber keine Zeit, irgendwas dann, sagen wir mal, auszuwählen und mit dem Skill dann wieder in den Kampf reinzugehen. Also würde ich mich jetzt auch hüten zu sagen, nein, die Shooter-Mechanik ist dumm oder so, ne? Und gleiches gilt für den Nahkampf. Da kann ich allerdings sagen, ich stehe nicht so auf Nahkampf in Ego-Perspektive. Ist nicht so mein Ding gewesen, noch nie. Also weder bei Skyrim noch bei Oblivion noch bei, keine Ahnung, wo es das sonst noch so gab. Also ich bin, ne, also die meisten Nahkampfsysteme, die ich mag, Sekiro und so weiter, da muss man einfach die Figur beobachten können. Und ich fand es auch hier jetzt, ich habe einen Boxkampf gemacht und habe mir einen Katana geholt und habe einen Katana rumgefuchtelt.
Du bist mit einem Katana zu einem Boxkampf gegangen? Ist doch ein bisschen assi.
Nee, ersten beides getrennt voneinander. Einen Boxkampf gemacht, der war sehr witzig, weil da war so ein komischer Dude, der seinen Körper irgendwie, der hat seinen Geist auf 2 Körper verteilt sozusagen, hat sich selbst dupliziert und dann mit 2 Körpern gegen mich gekämpft. Das war extrem komisch. Aber es war auch so ein bisschen eierig. So wie man es halt kennt, Ego-Sicht-Kämpfe sind immer so ein bisschen Entfernung einschätzen, etwas schwierig, ein bisschen clunky so. Aber kann man bestimmt auch noch besser drin werden. Und mit dem Katana fand ich es dann auch etwas schwierig, sagen wir mal, die Entfernung einzuschätzen. Es war noch so ein bisschen fuchtelig. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht gut darin werden kann. Und vor allen Dingen auch da gibt es natürlich dann verschiedene Nahkampfangriffe, die ich alle nicht hatte. Ich hatte einfach nur harter Schlag, leichter Schlag und habe dann in dem Fall auf Cyber-Psycho einfach reingeprügelt, bis er umgefallen ist. So. Also auch da traue ich mich nicht so richtig, eine Wertung abzugeben. Was ich allerdings gefragt habe, ist, und das mache ich auch im Preview so am Ende, ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, ob die Ego-Perspektive an sich gut war, eben aufgrund der vielen Individualisierungsoptionen für die Figur. Das habt ihr ja vielleicht gesehen, es gibt einen Charaktereditor, der platzt aus allen Nähten. Jedes Implantat sieht man auch sofort an der Figur und so weiter. Und dann eben auch noch diese Nahkämpfe und so. Ich bin mir nicht sicher, ob ich nicht am Ende trotzdem sagen würde, Third Person wäre mir lieber gewesen.
Sie haben ja als Grund für die Ego-Perspektive vor allem das vertikale Gameplay genannt. Das ist ja ein großer Unterschied zu Witcher 3, weil da hast du einfach riesige Areale und jetzt ist es eher auf mehreren Ebenen. Hast du da dich viel auf solchen Ebenen bewegt oder hast du hauptsächlich am Boden dich bewegt?
Da weiß ich jetzt nicht genau, was Sie damit meinen, ehrlich gesagt.
Also, ja, dass es mehr in die Höhe geht.
Das
die Stadt wächst ja nun mal mehr in die Höhe und dadurch ist es leichter, aus der Ego-Perspektive alles zu erfassen.
Genau, damit du halt siehst, dass es einfach nicht immer nur geradeaus geht, horizontal, sondern dass du halt auf unterschiedlichen Ebenen, auf so Wolkenkratzern und so unterwegs bist. Und das hatten sie immer wieder genannt, so als Grund für die Ego-Perspektive. Warst du denn auch auf solchen Erhöhungen und Wolkenkratzern unterwegs?
Nee, also ich bin eigentlich nur mit dem Auto in den Straßen rumgefahren. Ich bin mal ein paar Treppen hochgestiegen. Und das sieht auch alles sehr cool aus. Man hat immer eine schöne Sichtweite und so. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass ich die Ego-Perspektive brauche, um diese Höhenstufen irgendwie besser einschätzen zu können. Mein Argument oder meine Erinnerung war, hört ihr mich noch?
Ja, klar.
Jetzt gerade.
Okay, bei mir steht irgendwie Connection. Meine Erinnerung war jedenfalls, dass sie gesagt hatten, die Immersion sei der Grund, ne? Weil man spielt selber, man ist selber drin und das ist auch so. Ich bin eigentlich ein Fan von der Ego-Perspektive allgemein, nicht unbedingt in Rollenspielen, aber allgemein. Aber auch hier muss man sagen, der Charakter, der redet schon sehr viel und der hat auch einen eigenen Charakter. Der ist jetzt nicht einfach ein Neutrum oder so. Und insofern, dann finde ich es immer schwierig, cool. Ego-Perspektive und gleichzeitig aber ein klarer Charakter. Der ganz viel spricht, weil dann hat man eben doch das Gefühl, man steuert eine fremde Person und nicht sich selbst. Also deswegen sind ja viele Charaktere in Ego-Rollenspielen auch oftmals stumm. Genau aus dem Grund.
Ja, aber ich muss sagen, ich mag genau das. Ich mochte auch bei Witcher, dass du einfach einen Charakter hast, der klar abgesteckt ist, wo du weißt, was du irgendwie von dem erwartest, wie der reagiert auf Dinge. Und das hat mir sehr gut gefallen eigentlich. Ich freue mich, dass die nicht diesen stummen Weg gehen. Für mich ist es immer ein Weg, der auch ein bisschen einfacher ist.
Ich bin auch großer Fan davon. Ist es nur, ich meine das nur im Zusammenhang mit der Ego-Perspektive.
Ja, ja.
Ne? Also ich bin großer Fan von vorgefertigten Charakteren, aber dann lieber in Third Person.
Das ist lustig, weil im Chat haben auch noch mal ein paar gesagt, dass die Entwickler auch gesagt haben, dass es an den Dialogen liegt. Also auch die Tatsache, dass man irgendwie in den Dialogen wohl, ich habe es jetzt nur so halb gelesen, dass da, wo man hinguckt, eventuell die Dialoge sich ändern. Also ganz weirde Ideen, bin ich mal gespannt, ob das wirklich kommt. Eine Frage, die aber relevant ist, weil sie mich auch interessiert. Gibt es Radios? Also gibt es in den Autos, gibt es da verschiedene Radiostationen? Weil ich fand das persönlich, für mich ist das die Stadt wird durch das Radio charakterisiert, weil das alles zusammenfasst dann irgendwie. Ne? Dann schaltest du selbst da durch und hast ein gesellschaftliches Bild von allem.
Eben nicht nur Musik, sondern eben auch Nachrichten und sowas. Ne? Ja. Ich mein's auch von GTA
im Kern. Hier noch ein Fetzen, da wird jemand gesucht, da eine Werbung, die völlig absurd ist für irgendein technisches Ding, wo man sich fragt, das gilt.
Da kann ich euch mega beruhigen. Das ist, ich habe sogar noch nie ein Spiel erlebt, wo Musik so wichtig war. Also im Grunde spielt sich das Spiel fühlt sich ein bisschen an wie die Trailer. Es läuft immer und überall Musik. Ob im Auto hast du Radiosender, ja, das ist nur eine Sache. Aber egal, wo du langläufst, da stehen auch immer irgendwelche kleinen Radios und irgendwelche Fernseher, die irgendwelche Töne ausspucken, Werbung ausspucken und so weiter. Das ist im Grunde so ein audiovisuelles, du wirst richtig zugeballert. So. Mit Fetzen aus dieser Welt. Und du wirst auch ständig, da gibt es ständig irgendwelche Plakate, die du dir angucken kannst. Das wollte ich sowieso nochmal sagen. Also für mich war der Star die Welt, weil du halt wirklich in jedem bekackten Raum, in jedem Laden, wo ich war, du kannst die Gegend absuchen. Es hat so wahnsinnig viele Details, die einem sagen, ja, dieser Laden war schon immer hier und der gehört hier genau hin und der passt auch zu der Gegend, wo er ist. Und diese Person, die da steht, passt zu dem, wie ordentlich es ist und so weiter. Also es sind nicht so, es wirkt halt null repetitiv und das fand ich so geil daran. Und dazu gehört auch die Musik, die erschafft dann immer so ein passendes Flair. Und wichtig für die Musik, haben die nicht selber geschrieben, sondern es ist wie bei Walking Dead fast gesagt, ihr Death Stranding, dass sie fremde Künstler lizenzieren, die dann passende Musik dafür schreiben.
Das ist ein guter Punkt. Ich habe nämlich den Wunsch, dass wir von Trant Musik da irgendwie in irgendeine Jukebox, in irgendeiner Hinterhofbar verpacken. Glaubst du, siehst du für diesen Traum irgendwo eine realistische Chance? Du hast jetzt ein paar Leute kennengelernt. Sind die offen für sowas? Der Trant will kein Geld.
Stark marschiert wollen wir.
Heißt dann wahrscheinlich nein.
Ja. Dann bleibt der Sturm
einfach.
Steht jemand mit einer Pistole neben dir?
Nein, nein, ich habe die Frage gar nicht verstanden. Du fragst, ob wir Trants Song unterbringen können.
Trant hat Musik und die möchte ich in dem Spiel haben.
Ja, das kriegen wir bestimmt noch rein. Die haben ja noch Zeit bis November. Also dann rufe ich Döler nochmal an. Der soll das machen.
Ja, Mann.
Das wollte ich hören. Siehst du?
Das ist meine Ansage.
Da wird gelöst. Ja. Da wird nicht rumgeredet. Gut. Jetzt wisst ihr es.
Genau. Nee, aber wie gesagt, das ist total cool. Diese Musik macht total die geile Stimmung. Und die Dialoge sind übrigens auch, mir fällt gerade auf, ich kann doch eine Menge sagen. Also die Dialoge sind geil vertont und geil geschrieben. Das ist ja auch immer wichtig. Davon hat ja Witcher im Grunde größtenteils gelebt. So, dass, ne, man sieht es jetzt auch bei Last of Us, wie wichtig das ist heutzutage. Wenn du irgendwas Filmisches erzeugen willst, sind es oft die Sprecher. Und die deutschen Sprecher haben mir fast genauso gut gefallen. Und da bin ich im Spiel immer sonst Englisch. Die Deutschen, was ich gehört habe, und die sind sogar jetzt noch dabei, Phrasen im Deutschen neu aufzunehmen, weil, keine Ahnung,
die Situation
oder das Gesicht passt ihnen dann doch nicht. Ja. Und es fehlten dann ganz viele Sätze an vielen Stellen im Deutschen bei mir. Ich habe dann irgendwann mal geswitcht, eben weil sie gesagt haben, nee, das passt uns noch nicht so ganz. Also die legen da großen Wert drauf.
Was eine Detailverliebtheit. Sag mal, kannst du dir vorstellen, dass es zu groß wird? Gibt es das überhaupt? Kann etwas zu groß sein? Also, dass man sich verliert, dass das irgendwie dann nicht mehr seine Mitte findet, die Geschichte nicht erzählt. Stimmt, manche Dinge können zu groß sein, jetzt denke ich auch gerade dran.
Also ich glaube, die Welt, die wird cool sein. Da werden sie auch nicht, ne, die ist fertig und so weiter, die Grafik und das läuft auch alles cool, ist auch nicht abgeschmiert und es waren jetzt auch sehr wenig Bugs nur, da war ich auch überrascht. Was wirklich krass ist, und ich glaube, da sitzen sie auch dran, ist das Balancing. Weil ich meinte ja gerade, diese Skilltrees, diese riesen Skilltrees und die ganzen Augmentierungen, die es da gibt, die verursachen halt, dass du eine Quest, und das haben sie auch schon oft gesagt, auf so 1000 verschiedene Weisen lösen kannst, wie bei Deus Ex. Nur eben noch mit 5000 Skills obendrauf. Und das ist halt, wie willst du das balancen, ohne es, sagen wir mal, wenn du es allen recht machst, dass es am Ende zu leicht wird. Ne, weil du sagst, okay, da muss immer der Lüftungsschacht sein, da muss immer der Schlüssel für den Tresor liegen und daneben muss immer, whatever, ihr wisst, was ich meine, ein Computer stehen, wo man sich reinhacken kann und so, sodass, sagen wir mal, das Level dann auch um die Lösungswege rumgebaut wird. Das ist mir allerdings nicht aufgefallen. Ich glaube aber, damit jeder seinen Weg gehen kann, den er mit seinen 1000 Individualisierungsmöglichkeiten gegangen ist, müssen sie es ja auch jedem, sagen wir mal, machbar lassen. So. Und da habe ich ein bisschen, das ist im Grunde meine größte Angst, vielleicht sogar die einzige, dass es am Ende dann doch zu einfach wird, weil sich so vielen Leuten, die auf so viele Weisen spielen, recht machen müssen.
Ich hatte auch mal
gesagt, dass das Skills schon benutzt werden, jetzt in den Beta-Tests und so weiter, wie sie nie erwartet hätten, wie sie getestet werden, benutzt werden und dass es schon wieder alles durcheinander wirft.
Ich hatte allein schon bei den Waffen, bei diesem Gameplay, was man auf der Gamescom dann zum ersten Mal gesehen hat, hatte ich schon das Gefühl, dass sie viel zu mächtig wären. Dass du da einfach dich komplett durchballern kannst, weil die ja teilweise dann auch so automatische richtig krasse Automatisierungen haben, so automatische Zielerkennung und weiß ich was alles. Und da hatte ich immer das Gefühl beim Zuschauen, ey, das ist doch viel zu einfach dann letztendlich.
Ich glaube, die Frage ist auch, die Herausforderung, wenn du so eine offene Welt hast, die dir die Option bietet, dich in zahlreichen Nebenquests so auszutoben, dass du ja nie weißt, wann spielt jemand welche Quest. Und wenn du dann sagst, okay, ich mach erstmal, lass die Hauptstory links liegen und mach 1000 andere Sachen und dann kehrst du zur Hauptstory zurück, bist du vielleicht eigentlich schon total imbar. Das ist die Schwierigkeit. Da muss es eine Form von mitwachsendem Schwierigkeitsgrad geben, sonst ist das, glaube ich, total schwierig.
Ja, du meinst dieses klassische Level-Scaling, da war ich froh, dass es das nicht gibt. Da kann ich übrigens auch beruhigen. Die haben tatsächlich, genau wie Witcher 3, schreiben die dir einfach an die Quest dran, welches Level das hat.
Ah, okay.
Nice.
Gut, das kann man natürlich auch machen.
Die Quest und dann, bin rumgefahren, war dann Level 2 und dann war dann eine Level, keine Ahnung, 14 Quest. Und dann meinte der Miles, mit dem wir auch immer quatschen dann, wenn wir diese Events haben, der meinte dann, ja, du kannst da versuchen hinzufahren, gerade wenn du sehr sneaky und sehr raffiniert und schlau spielst, kannst du es vielleicht trotzdem schaffen, aber natürlich machen die dich ansonsten platt. So, ne? Aber ich sag mal, du kannst durch die Spielweisen und wenn du besonders vorsichtig vorgehst, auch höherlevelige Quests schaffen, obwohl du selber noch nicht stark genug bist eigentlich. Das heißt, der Gewaltweg wird natürlich der schwierigste sein. So. Finde ich aber auch okay.
Also, aber das finde ich super, wenn man sich mal an sowas ranwagt. Da sind wir genau wieder bei dem Thema. Ab wann ist zum Beispiel Schleichen, reizvoll. Und wenn ich mir vorstelle, okay, das ist eine Quest 10 Level über meiner, dann ist natürlich der Anreiz, genau, zu schleichen, gegeben. So,
aber die Belohnung müsste dann, weil es ja für höher gelevelte Charaktere gedacht ist, auch entsprechend hoch sein.
Ja, klar, das muss richtig rattern danach.
Am Ende aber dafür kriege ich jetzt noch das Augmentierungs...
Genau, 10 Level
gelevelt. Das Problem, da habe ich ein bisschen Angst, weil bei Witcher war es, glaube ich, so, wie ich mich recht entsinne, hast du dann ja auch schon eine höherlevelige Quest schaffen können. Aber dann wurden die Gegenstände, die man dann gekriegt hat, also der Loot, der wurde dann quasi angepasst an dein Level.
Ja.
Weil sonst hast du ja einfach das Schwert Level 20, obwohl du Level 2 bist, und dann hast du den Effekt, den du gerade meintest, dann gehst du in die Mainquest zurück und bist deswegen viel zu stark dafür.
Du kannst ja aber auch sagen, dass du, wie bei Dark Souls oder so, wenn du nicht stark genug bist, das zu tragen, kriegst du so einen großen Malus, dass es sich nicht lohnt. Gibt's ja auch eine Möglichkeit.
Stimmt, das war auch bei Witcher, glaube ich, so, wenn ich mich recht entsinne, dass es ein Mindestlevel gab für die, ne?
Auf jeden Fall. Und dann, ich glaube, dann hast du auch Malus bekommen. Du konntest sie, glaube ich, ausrüsten, aber dann haben sie dir nichts gebracht.
Ja?
Vielleicht täusche ich mich.
Sagst du, meinst du, sagst das, du das oder Witcher?
Man muss einfach Sachen behaupten. Die Leute hinterfragen das nicht.
Ja, ich im guten Fall auch nicht. Ne?
Eben. Ey, mich würde noch interessieren, gab es irgendwelche Ladezeiten oder hast du versteckte Ladezeiten gemerkt? Weil sie hatten irgendwann mal gesagt, dass es keine geben wird. Aber man merkt ja manchmal, Star Wars Jedi Fallen Order hatte das ja vor allem, man merkt ja dann, wo gerade geladen wird. Neue Ebene oder ein Fahrstuhl.
Einen langen Gang oder schmiegst dich durch einen zu engen Gang, musst du kurz so langsam durch.
Genau. Gab es noch was?
Nee, da gab's nichts. Also das hätte mich auch schwer gewundert, weil die sind ja schon Open World. Das ist, finde ich, auch nicht mehr zeitgemäß. Also das schaffen zu viele Menschen. Zu viele Entwickler schaffen das in ihren Spielen, dass es keine Ladezeiten mehr gibt. Insofern, stell dir mal vor, das wäre jetzt so, man macht eine Tür auf und dann kommt eine Ladesequenz. Das geht ja nicht mehr.
Wenn du in so ein Flugtaxi steigst
oder so. Genau, so kaschierte Ladezeiten. Also, dass man eine Tür langsam aufmacht, dass man wie in Mass Effect Lift fährt, dass man wie in Halo kurz den Ziehharmonika-Gang abläuft und so. Also, das ist
jetzt ist geladen.
So weh, das aufmachen. Ganz langsam. Das ist eine gute Idee.
Ja. Das Interessante ist ja, dass das im Grunde diese Levelaufbauten, die künstlichen, damit der Hintergrund laden kann. Das ist ja im Grunde so ein Current-Gen-Problem, ne? Wo sie jetzt gesagt haben, bei PS5 und Series X ist genau das, woran sie quasi, weswegen sie die schnellen SSDs eingebaut haben, damit das nicht mehr sein muss. Ich esse gerade was.
Nö, ist der richtige Zeitpunkt.
Ja, die große, was ich mich gefragt habe, ist halt, das kommt ja nach wie vor auch für PS4 und Xbox One. Und deswegen finde ich es einfach erstaunlich von dem, was du so erzählst, wie die aktuelle Konsolengeneration das noch schaffen soll.
Hm. Ich bin auch gespannt, wie es auf der PS4 aussieht. Ne? Also ich habe es auf dem PC gespielt, da sah es natürlich schweinegeil aus. Aber ob es auf der PS4 auch nur annähernd so aussieht, das wird sich alles noch zeigen müssen. Und ich weiß auch noch, dass es bei Witcher 3 tatsächlich zum Beispiel einen Regler gab für Bevölkerungsdichte. Ne? Es kann also sein, dass es nicht einfach nur schlechter aussieht auf der PS4, sondern dass auch nur halb so viele Menschen da rumlaufen.
Das ganz sicher. Das denke ich, wird, das ist das Erste, was gemacht wird.
Scheiße, Leute, stellt euch mal vor, wenn wir in einer Simulation leben
und
die Weltbevölkerung steigt deswegen an, weil die CPU abgegradet wird im Laufe der Zeit desjenigen, der die Simulation laufen lässt, und deswegen gibt es mehr Einwohner.
Alter, mind blown.
Das ist aber ein guter Start gerade in eine Frage. Diese philosophischen Fragen, die du hier gerade angerissen hast, die wurden da ja auch angedeutet, dass es darum gehen soll, unter anderem bei diesem Brainscan und so. Hast du irgendwas, sag ich mal, von diesem tiefen Sci-Fi-Stoff aufschnappen können? Irgendein Implantat, wo du denkst, das ist eine krasse Idee, wenn es das gäbe, was das bedeutet. Gibt irgendwas, worüber du über die Philosophie von Cyberpunk und seiner Welt noch was erzählen kannst, was du vielleicht aufgeschnappt hast?
Also am coolsten fand ich, hatte wie gesagt, 3 Nebenquests gespielt, diese Boxquest, dann habe ich noch so eine komische, verdeckte Ermittlerin irgendwie aufgedeckt. weiß nicht, so die Hammerquest, aber da konnte ich zumindest schon diese 1000 Herangehensweisen mal ausprobieren. Und die letzte Quest war eine Jagd auf einen Cyberpsycho. Und das sind ja Leute, die quasi, also man muss sich ja diese Welt vorstellen, das ist ja nicht irgendwie wie bei Deus Ex, dass da so ein Dude oder irgendwelche Kampfsöldner oder so Implantate haben, sondern einfach jeder hat einfach so modemäßig den ganzen Körper zugehackt mit irgendeinem Scheiß. Und das ist halt im Grunde auch das Gefühl der Welt. Und diese Cyberpsychos sind Leute, die es einfach übertrieben haben. Das ist im Grunde wie heute irgendwelche Leute, die 500 Piercings haben und dann kriegen sie eine Entzündung am Ohr oder so. Die haben im Grunde 5000 Implantate drin und die machen sie dann halt wahnsinnig, logischerweise. Und alle anderen finden das aber trotzdem cool von denen. Und das fand ich irgendwie ganz spannend, dass die Welt sagt, ja komm, baller dich zu mit Implantaten und ich finde dich immer noch attraktiver, wenn du das machst. Aber dann irgendwann logischerweise, es wird ja alles verzahnt mit deinem eigenen Gehirn und soll dich irgendwie verbessern und irgendwas tun, dass dann die psychischen Probleme, die daraus entstehen, die werden natürlich dann verwischt. Und ich selber habe dann, du kannst ständig diese Cyber-Psycho-Kopfgeldjagd machen und dann musst du diese Leute halt erledigen, die durchdrehen. Und die einzige war eine Frau, die hatte halt einfach schon da so einen halben Stadtteil in Schutt und Asche geschossen. Ist quasi Amok gelaufen. Und dann habe ich danach noch eine Nachricht gefunden von ihr. Und das fand ich ganz cool, weil da hat sie im Grunde an ihre eigene, ich glaube, Firma war es, geschrieben, ey Leute, ich glaube, ich werde bekloppt werden demnächst. So, ich spüre das, dass ich das nicht mehr stoppen kann, so ungefähr. Und hat quasi vorgewarnt, dass sie bald zu einem Cyber-Psycho werden wird. Und das fand ich irgendwie ziemlich gruselig.
Ja, das ist eigentlich, finde ich ganz geil. Auch wie diesen Boxer, der seine Persönlichkeit auf zwei Figuren aufspaltet. Das sind so simple Sachen als Game-Mechanik. Das eine ist eine Mission, jemanden aufzuhalten, das andere ist halt ein Boxkampf. Aber was das so bedeutet für die Gesellschaft, die in dieser Welt lebt mit diesen Regeln, das ist eigentlich mega spannend. Ich hoffe, dass es halt, dass man da, weil das hat Witcher sehr gut gekonnt, dir auch die beiden Sichten, mehrere Perspektiven derselben Geschichte zu zeigen.
Es gibt kein Schwarz und Weiß.
Genau, du hast die Dorfbewohner, die das Monster haten. Dann findest du das Monster und stellst raus, das hat einen Grund. Und es ist auch alles nicht so wie gedacht. Und da ist vielleicht, wurdest du auch ein bisschen belogen. Und dann musst du entscheiden und merkst, es gibt überall nur Grautöne. Ne?
Ich hoffe, dass das hier auch so ist, weil gerade im Cyberpunk-Genre ist das eben auch einfach ein großes Thema. Deswegen bin ich auch so interessiert daran, so viel herauszufinden über diese ganzen Charaktere. Und deswegen glaube ich auch, dass diese ganzen Detektivarbeiten und so ganz cool werden könnten, weil du eben innerhalb der Story interessiert daran bist, was haben die eigentlich für Schicksale hinter sich. Und ich hoffe, dass da sehr viel kommt.
Also ich fand halt, wie gesagt, was ich fresh finde an dieser ganzen Sache, ist, dass die Leute so ein bisschen drauf scheißen, auf diese ganzen Implantate. Das ist was Alltägliches. Und für mich ist das, ich bin jetzt nicht so in Science-Fiction-Literatur zu Hause, aber ich kenne es normalerweise so, dass es dann immer so huiuiui, dass es irgendwie huiuiui ist, wenn Leute quasi technisch aufgerüstet sind. Und das ist dann immer so Zukunftsmechanik und so weiter. Aber ich habe selten gesehen, dass das so alltäglich gehandhabt wird. Und das einfach, ne, wie unsere Gesellschaft hat, jeder hat ein Smartphone. Ja. Da ist einfach so, ne? Und das fand ich irgendwie cool, diese Beiläufigkeit. Und genauso stehst du ja auch morgens auf und stehst vorm Spiegel und dein halber Körper besteht nur aus Schrauben. Und das ist eher so ein beiläufiges Ding da. Oder dem Nächsten fehlt halt das halbe Gesicht, weil er, keine Ahnung, die sich den Mund hat aus
diesem. Das habe ich schon nicht verstanden. Bei Deus Ex schon nicht verstanden. Wenn es doch die Möglichkeit gibt, das aussehen zu lassen wie eine echte Haut, dann mach das doch. Wer will denn da mit so einer Bratpfanne unten rumrennen?
Das weil er sich leisten kann.
Ja, aber wie? Das ist doch.
Ist eine Kostenfrage, Simon.
Ich würde also mir das auftätowieren lassen.
Schmuck, ne? Man muss sich das vorstellen, den Schmuck, wenn man gern zur Schau trägt.
Ja, ich bin gespannt. Es gibt wahrscheinlich auch Anti-Augmentierer oder irgendwas. Es gibt wahrscheinlich irgendeine religiöse Kaste, die dagegen ist oder so. Das gibt's immer in solchen Spielen. Ja. Und ich habe ja auch Deus Ex gerne gespielt. Deus Ex war aber immer nur. Deus Ex hört sich an wie das, wie das Tutorial, das Prequel zu dem, was da, weil das ist, sind so viel größer alles. Ja. Und die ähnlichen Themen und so, da bin ich mal sehr gespannt, wie viel da gegenseitig kopiert wird. Das Thema ist ja nun mal derselbe große Pot, aus dem alle irgendwie alles holen. Wow, also ich bin mega heiß. Michael, nach dem, was du erzählt hast, habe ich richtig Bock.
Ich hätte noch eine Frage zum Tag-Nacht-Wechsel. Hast du den mitbekommen? Weil man denkt ja immer bei Cyberpunk direkt so an Regen, Dunkel. Es ist alles nachts, aber sie haben ja auch schon gesagt, es gibt natürlich auch den hellsten Tag dort in der Welt. Hast du da ein oder mehrere vielleicht Tag-Nacht-Wechsel mitbekommen?
Also ich muss sagen, ich war ja einer von den Hatern am Anfang, die gesagt haben, warum sieht denn das so bunt aus und so freundlich?
Kann ich mir nicht vorstellen.
Aber es muss passen zum Flair des Spiels und das habe ich ja gerade beschrieben. Und es ist eben nicht Blade Runner. Es ist nicht irgendwie so ein einzelne Menschen, ne? Die einen sind arm und wohl so ist es schon. Es gibt schon Schichten. Aber sagen wir mal, wie gesagt, es ist Alltag und dazu gehört nur, weil auch im Alltag wird es ja auch hell und dunkel. Und genauso leben die Leute da auch. Also klar, bei Nacht sieht es ein bisschen aus wie Blade Runner, aber ich vermisse das Gefühl gar nicht mehr. Also dieses alte, ich möchte jetzt diesen Film Noir-Stil, den möchte ich da gar nicht mehr sehen, weil ich bin da sogar fast lieber bei Tag lang gefahren, weil es für mich fresher war als diese typische es regnet und Neon-Reklamen-Shit, so, weil das ist für mich Klischee.
Apropos Regen.
Aber klar, das sieht cool aus.
Gab es denn Wettereffekte? Gab es unterschiedliches Wetter?
Geregnet hat es, glaube ich, nicht bei mir. Aber da waren so ein paar Pfützchen, die haben geglänzt, ja.
Okay.
Der Meister hat irgendwann mal die Zeit vorgespult. Und dann war es einfach dunkel. Daher habe ich es nur gesehen, da hatte ich den Vergleich sozusagen. Und ansonsten, es gibt da Tag-Nacht-Wechsel. Alles, was so einem Open-World-Spiel dazugehört. Insofern, ich bin da guter Dinge. Und ich bin auch guter Dinge, dass sie bei jeder Quest über Witcher auch sich noch mehr Mühe gegeben haben, dass sie nicht irgendwie platt ist. Ne? Das sind alles, ja, die, wie du schon meinst, so ein Kniff, immer so ein Dreh am Ende hat, wo man gesagt hat, ah, okay. Wenn man darüber auch die Welt kennenlernt. Ich fand, wie gesagt, die Origin-Stories alleine, die ich eben beschrieben habe, die sind ja schon zwei Perspektiven in diese Welt.
Ja.
Und die sollen sich ja, wenn du dieser Konzerner bist, dann soll sich auch die Main-Story so entwickeln, dass du später, weil es geht ja letzten Endes um diesen Chip, habt ihr ja vielleicht mitbekommen, mit dem man sein eigenes Gehirn erstmals komplett quasi aus dem Kopf raus transferieren kann und damit unsterblich wird oder so.
Ja, die Singularity.
Genau, der Unsterblichkeitschip ist wohl die Main-Quest, das ist auch offiziell, das ist kein Spoiler oder so. Und unter diesen Chips sind alle her. Und ich schätze mal, wenn du dann als Nomad startest oder eben als Konzerner, dann hast du da ganz andere Zugriffe und hast mit anderen Fraktionen auf andere Weise zu kämpfen, eben weil du einen anderen Background hast. Und das fand ich schon cool.
Mhm. Gefahren, ey. Spannend.
Ja, sehr.
Hast du denn, ich muss mal fragen, weil du ja gesagt hast, du bist viel rumgefahren und so, hast du wirklich auch das Gefühl, oder bist du in alle 6 Distrikte gefahren oder hast du jetzt nur Teile davon gesehen?
Nee, ich habe nur Teile gesehen. Also ich bin einmal mit dem Auto quasi die Straße runtergefahren, habe bemerkt, ah, guck mal, habe dann die Karte gesehen, die auch übrigens ganz schick ist. Da sind schon jetzt überall Quests. Gleichzeitig kamen auch ständig von diesen Fixern, das sind so Auftraggeber für mich als Söldner, so Nachrichten noch rein. Und dann wurde ich irgendwann, ne, war da alles voll mit Quests, rucki-zucki. Und das hat mich schon zufriedengestellt, weil dann habe ich gesehen, die 3-4 Straßenzüge, die ich jetzt runtergefahren bin, selbst da gibt es schon ganz viel zu gucken. Dann bin ich ausgestiegen, habe mir das angeguckt, da war die Hölle los. Wie gesagt, das fand ich geil. Aber mehr Zeit hatte ich dann nicht, weil ich musste dann auch leider wieder aufhören.
Das ist ja gar nicht so einfach, ne? Unter dem Zeitdruck dann irgendwie so viel wie möglich sich anzueignen. So. Oh Gott.
Ich sag's euch ganz ehrlich, ich habe so Bock auf das Spiel, dass ich sogar froh darüber bin, dass ich für Game 2, weil ich wechsle jetzt ins Haupthaus wieder rüber, dass ich für Game 2 den Beitrag nicht machen muss. Weil das Spiel, gehetzt zu spielen, ist scheiße.
Ja, das ist auch.
Niemand möchte so ein Spiel gehetzt
spielen,
so im Sinne von schnell allen Content, damit ich alles drin habe. So.
Und du musst um jede Minute kämpfen. Nein, ich brauche 12 Minuten, du kriegst aber nur 9. Und dann eine Woche später brauchst du 15 Minuten. Ja.
Genau. Deswegen, also das ist so ein richtiges Spiel zum Rumfahren und Ausprobieren, schätze ich mal. Genau, und das werde ich mir schön Urlaub nehmen und nichts anderes machen.
Wer macht denn dann den Beitrag? Wisst ihr schon? Also ich frage nur aus Interesse, wer von euch muss denn dann machen?
Also ich bin wahrscheinlich der größte Fanboy hier, aber keiner hat so richtig Bock drauf, sagen wir mal so. Aber Last of Us 2 schon so, das war bei God of War schon so, wo ich dann auch gemacht habe und mich danach geärgert habe, weil ich bin dann eben durchgehetzt. Das ist leider bei Game 2 so, weil du hast immer in der Regel nur 3-4 Tage Zeit zum Zocken, dann musst du schon drehen und Kram.
Ich bin gespannt, wie sie es da machen. Bei so einem großen Spiel, also das ist ja auch einfach, die Entwickler selbst wollen ja auch nicht, dass man dann nur 3 Tage spielt, sondern du willst ja auch das Produkt fair bewerten und auch fair bewerten lassen. Und eigentlich müssten sie ja dann 2 Wochen Vorlauf geben oder sowas, aber.
Genau, das schauen wir haben ja immer 2 Wochen Zeit. Ich schätze auch, bei so riesen Titeln haben wir auch schon mal dann die Ausnahme, dass wir dann halt 3 Wochen haben, dass wir eine Woche mehr zum Zocken oder so. Das muss man natürlich lange planen, von langer Hand. Ja.
Alter Schwede, ey. Ja, habt ihr sonst noch Fragen? Ich hatte noch eine letzte.
Ja.
Und zwar,
ja,
wenn du, wie ist es denn, wenn man Scheiße baut in dieser Welt, wenn man jetzt einfach komplett steil geht wie in GTA und ganz viele Menschen einfach umbringt? Gibt es da so eine Art Polizei-Sternesystem wie bei GTA oder wie wirst du bestraft? Oder scheißen alle drauf?
So ein Sternesystem ist mir in dem Sinne nicht aufgefallen, aber es kommen sofort Leute und die haben mich auch sofort fertig gemacht. Und ich habe auch Miles gefragt, wie das so läuft, weil jeder kennt, wie Leute GTA 5 spielen, die, ne, das ist quasi dann noch der Contest, wer am meisten Fußgänger auf der Motorhaube sammelt, ist der tollste so. Das soll da nicht so sein. Das soll da nicht dazu verführen, dass man das tut.
Gut.
Einfach weil da dann Leute kommen, die halt ein bisschen schlagkräftiger sind als, keine Ahnung, die Bullen von Miami. Also, der Steffen hat auch mal kurz hier, Steffen Meyer hat auch mal kurz Hand angelegt. Und der wurde gleich erschossen. Der hat nämlich gleich versucht, 2 Leute totzufahren und dann wurde er erschossen.
Tolle erste Erfahrung. Also
die fackeln nicht lange so. Und man kann aber schon fliehen, das geht schon. Aber ich glaube, es fühlt sich einfach nicht geil an. Ich hoffe, sie haben dafür gesorgt, dass es nicht befriedigend ist, Fußgänger auf der Motorhaube zu sammeln.
So ging es mir bei, ich glaube, GTA 5 war es, wo ich dann echt als der Erste sich so auf meiner Motorhaube verknollte. Ich total zusammengezuckt bin aufgrund des Physikmodells und des Bonework-Modells und was sie da haben. Es ist irgendwann, wenn es realistisch genug ist, macht es auch keinen Spaß mehr. Dann ist es halt nicht mehr, sondern dann denkst du dir, Alter, das sieht mir zu echt aus.
Es dient ja auch überhaupt nicht der Immersion so. Du willst ja eigentlich in dieser Welt leben, als wärst du wirklich dort. Und dann soll es eben auch Bestrafung geben, wenn du Scheiße baust. So. Das gehört dazu.
Ja, genau. Da kommt dann eher so eine Truppe von Judge Dredds und halt nicht irgendwelche normalen Polizisten so, ne? So, das ist im Grunde eher das Ding. Aber wo ihr das gerade erwähnt, die Schubs, also wenn man Leute anrempelt oder auch umfährt oder so, das sah nichts. Also da müsste jetzt keine, wie heißt die, Emotion Engine oder was von GTA, von Rockstar. Das müsst ihr nicht erwarten. So geil sah es dann nicht aus. Mhm. Also bei Red Dead und bei GTA, da ist ja alles so physikalisch genau, wenn Leute angerempelt werden, umfallen und umgeschubst und so. Das ist nochmal auf einem anderen Level, würde ich schon sagen.
Aber das ist ja auch vielleicht gut, denn die haben ja noch ein paar Monate, um zu polishen. Wer weiß, ob das nicht noch ein bisschen...
Da glaube ich nicht, dass da noch was passiert, aber ich vermisse es auch nicht groß, ehrlich gesagt. Braucht das in so einem Spiel nicht, was sich einfach viel ernster nimmt. So. Das finde ich einfach nicht so wichtig da. Wäre nice to have, aber nicht wahnsinnig wichtig.
Ja, abgefahren. Ey, wenn du sonst nichts weiter erzählen willst, dann würden wir dich auch schon entlassen, glaube ich.
Was willst du? Viel mehr habe ich auch, glaube ich, gar nicht mehr. Ich kann nur noch sagen, dass die... warte mal, was war denn da? Oh, ja, doch, es kommt halt noch, aber das hatten sie ja schon offiziell gesagt, es kommt halt noch eine PS5 und Series X Version dann deutlich später, ne, nach Release.
Okay, also man kann dann die PS4 und Xbox One Version zwar auf den neuen Konsolen spielen, aber ohne Upgrades, und später wird es dann eben ein Update geben, aber das ist erst Monate nach Release, ne? So habe ich das auch
verstanden. Ja, genau, da wird es nur 15 Auflösungs- und Frameraten-Upgrade geben, ne? Wahrscheinlich, vielleicht packen sie die Raytracing-Effekte von PC rein, die waren auch ganz schick, hier so ein paar Spiegelungen hier hinter. Das werden sie mit reinpacken, aber die eigentliche Version, wo sie dann vielleicht die Modelle oder die Umgebung nochmal überarbeiten, die kommt halt erst deutlich später.
Ich muss nochmal zwei Fragen, einfach nur, weil die sind eigentlich ganz gut. Eines, gibt's Tiere? Das ist tatsächlich eine gute Frage. In dieser technisierten Welt voller Betonwüsten und Stahl, gibt es da denn überhaupt noch etwas Leben?
Ja, ich wollte es nicht, wir hatten noch überlegt, es ist im Beitrag nämlich auch drin, ob das ein Spoiler ist, aber in der ersten Origin-Story ist es sogar gleich so. Ich meinte ja vorhin, man muss was in die Stadt schmuggeln. Man erfährt dann, man guckt irgendwann rein in die Ware und dann ist das ein lebender Leguan, der einfach Millionen wert ist in dieser Welt, ne? Weil es einfach kaum noch Leben gibt. Das heißt, halt irgendein reicher Typ hat sich halt einfach einen lebenden Leguan bestellt, den wir reinschmuggeln sollten, der da so komisch eingefroren war. Das ist tatsächlich so, ja, dass alles Leben, da weiß ich es aber nicht genau, warum, irgendwie sehr selten geworden ist.
Ja, ich kann mir schon vorstellen, warum. Es ist jetzt nicht so einfach, spielt ja in der Zukunft.
Ja nicht, ne? Das ist ja nicht Fallout, ne? Das ist ja nicht verstrahlt, die Welt oder so. Ne?
Nein.
Sind
keine Mutanten unterwegs, so. Aber das schaffen wir viele andere Arten.
Ey, apropos Hunde und Tiere, prinzipiell, hast du auch diese Viecher gesehen, die man in dem Gameplay beim letzten Mal gesehen hat, die so ähnlich sind wie die Boston Dynamics Roboter? Weißt du, welche ich meine? Diese Metallhunde mehr oder weniger. Die sind so super creepy. Da gibt's auch so eine Black Mirror-Folge von. Mhm. Und man sieht immer wieder Videos auf Twitter und überhaupt im Internet von diesen Hunden, die einfach super viel Sachen so machen oder noch mal besser machen als echte Hunde. Und das ist super erschreckend. Hast du solche da auch schon im Spiel gesehen?
Nö, eigentlich nicht. Also ich habe eigentlich nur auf Menschen geschossen.
Oh, interessant.
Das waren eigentlich meine schlimmsten Feinde. Und die waren natürlich auch Da habe ich gar nicht drauf geachtet, ob die jetzt zum Teil auch augmentiert waren. Aber ich schätze schon. Aber nee, auf Tiere habe ich nicht und auf Roboter habe ich auch nicht geschossen, soweit ich weiß.
Du hast ja auch nur eine begrenzte Zeit gehabt. Du hast ja auch nur eine begrenzte Zeit gehabt. Aber die Preview gibt es dann vermutlich morgen bei Game 2.
Genau, wir sind jetzt gerade im Schnitt. Das Problem ist, habe ich noch nicht erzählt. Problem ist, wir haben tatsächlich nur das Gameplay, was ihr auch gerade gesehen habt.
Oh.
Das ist einfach, ne, so, wir müssen ein bisschen mit dem aushalten, was wir gerade gesehen haben.
Kleine Roboter.
Das ist jetzt, wir haben daraus dann den Gag des Beitrags gemacht. Freut euch auf ausatmende Minimatzenstrecken.
Wir müssen auf Länge schneiden. Mensch. Ich habe noch eine Frage, weil ich die häufig im Chat gesehen habe. Die möchte ich noch mal stellen, auch wenn du sie vielleicht schon beantwortet hast. Gibt es sowas wie eine Matrix innerhalb des Ganzen? Also gibt es so eine virtuelle Welt, irgendwas, wo man sich trifft, irgendwas, was vielleicht als Fernsehsendung funktioniert. Irgendeine Art von Matrix innerhalb dieser Welt?
Was hatten Sie ja schon gezeigt?
Ja, die gibt es, aber die habe ich nicht gesehen. Aber das weiß man ja von.
Haben Sie schon gesehen? Habe ich wahrscheinlich nicht.
Wie hieß das? Cybernet oder so? Ja? Auf jeden Fall haben Sie das schon in der letzten Präsentation da eben auf der Gamescom, was inzwischen auch veröffentlicht wurde.
Vergessen oder verpassen.
Aber ich glaube auch nicht, dass da allzu viel bekannt ist zu. Also was man da jetzt genau macht.
Ja, es wird Hacken geben, ja, aber wird das dann so, oh Gott, irgendwelche Pylonen, irgendwelche orangefarbenen Pylonen muss ich dann zerplatzen und dann auf dem Lasergrid fahre ich dann weiter. Also ich brauche schon irgendwas Geileres als so 80er, 90er Jahre Cyberpunk-Style.
Was man gesehen hat, war auch diese komische schwarze Mauer, falls ihr euch daran erinnert. Und zwar geht man da in die Virtual Reality, ich glaube in irgendeinem der Trailer, die es jetzt gab, und dann wird quasi gesagt, ja, das Internet, ich meine, ich habe es gelesen, dass das eigentliche Internet, was man dann per VR oder so durchqueren konnte, wurde irgendwann abgeriegelt durch eine fette Firewall oder so.
Ah ja, genau. Das Ding meine ich, da legt man sich in so eine Badewanne voller Eis und dann startet genau. Die in diese ja, Matrixartige Vision.
Das genau, war, man ist jetzt quasi, das ist wahrscheinlich eine der großen Nebenquests oder vielleicht auch die Hauptquest, das weiß ich nicht, dass man quasi versucht, das, so habe ich es verstanden, das alte Internet oder die alte Welt, die abgesperrt ist, die abgeriegelt ist, zu überwinden, also da wieder reinzukommen. Wie so ein alter U-Bahn-Schacht, wo man nochmal reingeht, ne, der früher noch befahren wurde und jetzt nicht mehr.
Das fand ich immer lustig. Eine gute
Idee. Ja, und da war so eine fette schwarze Mauer, wo keiner durch kann. Außer
also das ist, weißt du, was ich glaube? Ich glaube, ich will das Spiel nicht spoilern, aber ich habe es durchgespielt im Kopf. Ich glaube, das ist wirklich so ein, wieder dieses Inception-Ding, dass die Suche nach dem Unsterblichkeitschip ist ja sozusagen die Aufgabe und das es wiederholt sich immer dieser Zyklus, weil die haben ihn schon längst, deswegen ist das alte Internet abgeriegelt, weil die kommen alle, deswegen gibt's auch keine Tiere und so, weil die Tiere lassen sich nicht hochladen. Die wurden schon einmal alle hochgeladen und mit diesem neuen Chip beginnt sozusagen der nächste Zyklus. Wir werden in die nächsthöhere Ebene hochgeladen, wie ein Hochhaus, was immer höher wird aus Ebenen, in die man sich hochlädt. Das ist jetzt, Entschuldigung, dass ich euch das zu Ende gespoilert habe, das Spiel müsst ihr jetzt ja nicht mehr spielen.
Ja, durchgespielt.
Hey, nicht schlecht. Vorsicht, der Nils hat erstaunlich viel Prophetenblut in sich, habe ich bei Last of Us schon gemerkt. Okay. Gucken wir mal.
Gucken wir mal. Ja, ein bisschen Zeit ist ja noch, ne? 19. November. Aber wir können vielleicht dann noch ein bisschen über das ein oder andere quatschen, würde ich sagen. Ansonsten entlassen
ich
wir
muss aber noch was. Ja, wir können mich, du musst ja noch Micha, schneiden, ne? Ja.
Genau. Vielen, vielen Dank für deine Eindrücke auf jeden Fall.
Sehr geiler Typ.
Schaut gut. Morgen auf jeden Fall alle bei Game 2 den Beitrag, die Preview von Micha Reinke. Vielen, vielen Dank für die ganzen Eindrücke.
Ja, ja. Genau. Für alle, die dann morgen gucken, ihr habt eigentlich nur noch die Minimatzen als neue Infos. Aber guckt natürlich trotzdem.
Reicht.
Okay.
Hau rein, ja, bis bald.
Bis dann, tschö.
Also, ganz klar ist schon mal, Johnny Mnemonic wird ganz viel vorkommen als Minimatzen, weil Keanu Reeves und Cyberpunk. Ja. Wenn er cool ist, der Micha, dann macht er auch der Rasenmähermann, weil da sind die geilen Virtual Reality, wo sie so 90er Jahre Virtual Reality animiert haben in Alter. So einem ich fliege durch den Cyberspace. Oh nein, eine Fireball. Pichu. Ich schieße meinen Hack ab. Und scheiße, so war das. Geil. Also ich würde gerne die Minimatzen würde ich machen.
Ich würde es auch so lieben, wenn sie im Spiel genau solche Anspielungen auch haben. Also ich gehe davon aus, dass sie sehr viel Cyberpunk Werke irgendwie darauf anspielen und wenn sie auch sowas Trashiges drauf anspielen würde, das wäre schon schön.
Schon geil.
Weil ich muss schon sagen, das war mein erster Eindruck bei diesem Trailer, den sie vorhin als erstes gezeigt haben, der war schon ein bisschen humorvoll verpackt und dafür, dass es ja so eine dunkle, düstere, super fiese Welt ist, war der diesmal ein bisschen locker flockiger als das, was man bisher sonst immer gesehen hat.
Ich glaube, die können alles. Die könnten auch einen Party-Trailer machen, dann siehst du halt irgendwie nur das Nachtleben und abgefahrene Sachen oder Drogen, die Leute nehmen, irgendwas Neues. Also ich glaube einfach die Welt, die leben in dieser Welt seit Jahren. Die haben das einfach, die haben sich ihre Matrix geschaffen
die Entwickler,
und dürfen halt leider nicht drin leben. Aber
jetzt machen sie es halt mit dem Spiel.
Ja.
Ich glaube schon, dass man da auch ein bisschen durchdreht. Ich glaube, diese Cyber-Psychos, das ist auch sehr selbstreferenziell. Weil wenn du wirklich über 5-6 Jahre in dieser Welt hängst und die ganzen Geschichten schreibst, die Charaktere kennenlernst und so, ey, da irgendwann bist du an einem Punkt, wo du da nicht mehr rauskommst. Gedanklich, ich kenne das auch, wenn ich 10 Stunden irgendwie neulich irgendwie, waren es nur 4 Stunden, aber es war, ich musste, weil ich keine Zeit hatte, The Forest aufnehmen bis nachts um 12 und bin dann direkt danach ins Bett und im Traum kam ich nicht mehr aus dieser Forest, nicht Forest, sondern Green Hell, also, nicht mehr aus dieser Green Hell Welt raus. Und so muss das da auch sein. Irgendwann kann dein Gehirn das gar nicht mehr
unterscheiden. Ich kann auch irgendwann gar nicht mehr unterscheiden, ob das jetzt die echte Welt ist oder nicht. Mhm. Gerade wenn man, wie gesagt, diverse Dinge schon hat, sowas wie diese Boston Dynamics Roboter, die eben in dieser Welt sind. Wir sind ja schon in der Cyberpunk-Welt. Hier und da.
Ja.
Also da kann man irgendwann nicht mehr unterscheiden.
So ist es.
Völlig crazy. Was ich noch ganz spannend fand, und dann können wir auch vielleicht langsam zum Ende kommen, ist diese Anime-Serie, die sie angekündigt haben. Denn das Studio Trigger ist ein sehr, sehr gutes Studio. Die haben Kill la Kill gemacht. Und Little Witch Academia, das sind jetzt irgendwie Animes, die habe ich mir nicht komplett angeguckt. Also die Stories haben mich dann nicht so interessiert, aber der Stil ist echt Hammer. Und sie machen oftmals so einen bizarren Stil, aber teilweise auch wunderschön. Gefühlt können die alles Mögliche. Hier sehen wir ja auch wieder die Ausschnitte, naja, noch nicht aus der Serie. Sie kommt ja erst 2022. Aber gerade Anime passt ja einfach zu dem Genre. Ich meine, natürlich, wir kennen Ghost in the Shell, Akira, all das. Anime, das Genre oder das Medium Anime hat ja Cyberpunk auch erst so richtig groß gemacht, würde ich behaupten. Zusammen mit Blade Runner natürlich.
Auf jeden Fall, asiatisches Anime und Cyberpunk geht wirklich ineinander. Und diese philosophischen Fragen wurden ja auch in Ghost in the Shell und in ganz vielen anderen, ne? Ja. Neo Genesis Evangelion und so, wurde das alles schon 100.000 Mal geklärt. Ja. Gut geklärt, ich wollte es jetzt gar nicht so. Ne? Insofern, da wird wahrscheinlich auch für die Leute, und das finde ich interessant, die jetzt mehr wissen wollen über die Inhalte, die können ja eigentlich auch sich das Pen-and-Paper-Material mal angucken. Also einfach alle Infos zu Johnny Silverhand zum Beispiel, den ich gar nicht kannte, von dem ich nicht wusste, dass er existiert. Der hat ja eine Lore, eine Geschichte, einen Hintergrund. Mhm. Kann man sich alles anlesen. Wahrscheinlich wird es vielleicht auch irgendwas damit zu tun haben. Oder darauf zurückgreifen, auf Charaktere aus seiner Historie.
Könnt ihr euch, wo wir gerade bei Johnny Silverhand sind, könnt ihr euch noch an den Charakter erinnern, den man als allererstes vor vielen, vielen Jahren in diesem Teaser-Trailer gesehen hat? Diese Frau, die da am Boden liegt, so blutübergossen und sowas. Mhm. Das soll wohl die Freundin sein von Johnny Silverhand. Hab ich
auch. Ach, was.
Schon mal richtig krass. Also, da wurde wahrscheinlich schon, na gut, das gab eine Vorlage, aber es wurde da schon mal dran gedacht, wie könnte man all das verbinden, und das finde ich cool. Also dieser erste Teaser-Trailer, der hat natürlich sonst noch nichts ausgesagt, aber im Nachhinein ergibt auch der Sinn.
Ja. Zumal die ja wahrscheinlich dann da angefangen haben, so mit den Basics vielleicht zu dem Zeitpunkt, als der entstanden ist, der Teaser, dass sie da vielleicht schon mal so die Hauptsäulen eingewuchtet haben.
Da sehen wir sie, genau.
Ja.
Ah, ja.
Das war auch so ein geiler Trailer, ey. Gott sei Dank spielen wir die Musik nicht ab, sonst würden wir wieder geclaimed werden. Aber die Musik war auch sehr, sehr geil in diesem Trailer. Wie gesagt, ich freue mich auf den Anime. Ich kann da auch mal als kleinen Tipp mitgeben, dass es zu Blade Runner 2049 auch so ein Anime gibt, so ein Anime-Kurzfilm, der heißt Blackout 2022. Und der ist von den Cowboy Bebop-Macher, ist auch richtig gut. Das sind so 20 Minuten oder so, könnt ihr euch mal reinziehen. Und wenn das auf so einem ähnlichen Niveau ist, diese Cyberpunk-Serie, die da eben kommen wird auf Netflix, dann freue ich mich drauf. Aber ist halt schade, dass man noch nichts gesehen hat.
Ja, aber macht schon Sinn, das zu machen. Eventuell gibt's dann ja wirklich auch Charaktere, Story-Missionen und so weiter, die dann da auch eingepflegt werden. Weil wenn die sich schon auch die Mühe machen, da so eine lebendige Welt zu erschaffen, warum die nicht medial noch auf anderen Ebenen weitererzählen?
Es bietet sich doch wirklich an. Ich will's ja auch. Also ich habe kein Problem. Die sollen eine Serie draus machen, ein Anime, einen Film. Und von mir aus kann das alles Keanu Reeves spielen. Das ist oder Döler. Es ist, aber die machen das gut. Also,
vielleicht
ich glaube, die haben so viel Geld, nicht Geld, aber so viel Leistung, Energie und Gehirnschmalz in diese Welt gesteckt, dass es eine schade wäre, es nur in diesem Spiel zu lassen, nur in diesem kleinen Container, wo es nur ein Bruchteil der Weltbevölkerung überhaupt sehen kann.
Vielleicht spricht er dort auch Uke mit. So wie bei Witcher 3.
Du meinst nur einmal, weil er Plörre hier.
Plörre.
Plötzlich.
warum nicht, der gute Uke? Das ist noch ein langer.
Auch was sprechen. Wenn der Uke auch was sprechen kann, dann müssen wir aber auch alle was sprechen.
Ja, wir sprechen natürlich auch was.
So einen dreiköpfigen Cyborg.
Oh ja. Jetzt haben wir die Idee gepitcht.
Dein Kopf sagt nichts. Ja. Tut mir leid, nur unsere.
Ich bin der Körper. Dann.
Das ist der auf mit so einem Gesicht drin. Ey, ich bin mal gespannt, was die für lustige, weil man kann garantiert lustige Augmentierungen machen, die keinen direkten Sinn haben, die nur cool sind. Ne? Wie gesagt, mein Gesicht, warum
so
ein nicht hier?
Heck-Spoiler und so.
Ja, es gibt ja auch so einen coolen Faktor.
Verchromte Fingernägel und whatever.
Es gibt so viel Kram.
Ja.
Ey, also mein Gehirn ist voller dummer Ideen. Ich hoffe, sie werden davon einige umsetzen.
Aber wenn man sich verchromt, ist man wieder sehr dicht am Cro-Magnon-Mensch. Und dann entwickelt man sich auch ein Stück weit zurück. Und damit beenden wir diese heutige Show. Nein, machen wir nicht. Du beendest die Show. Das ist deine Show.
Wie, das ist meine Show? Jetzt plötzlich oder was? Nein, das ist unsere Show. Aber ich meine, wir haben über vieles schon gesprochen. Ich bin sowieso Fan vom Genre. Ich hole gerade auch super viel Kram nach. Auch so Animes wie Psycho Pass und so. Gibt's ja auch auf Netflix beispielsweise. Also man kann sich ja auch vorbereiten fast schon darauf, weil ich glaube, das Cyberpunk-Genre wird nie langweilig. Du kannst immer viel rausholen aus diesen philosophischen Fragen vor allem auch. Du kannst natürlich auch, ich meine, als Spiel in dieser Art kennen wir nur vergleichsweise Deus Ex. Aus der Perspektive und sowas. Ansonsten ist das überhaupt noch nicht ausgelutscht. Und allein, dass wir jetzt zwar mehr Infos haben, aber gefühlt trotzdem noch so wenig kennen von dieser Welt, das macht schon sehr viel aus. Und das steigt eigentlich mein Hype noch mehr. Und ich weiß gar nicht, wo das noch hingehen soll. November ist noch lange hin. Und die Erwartungshaltung ist so groß.
Ja, aber das ist scheiße irgendwie.
Ja, also No Nut November wird härter als andere Jahre. Mit diesem Spiel in der Pipeline.
Das ist echt so. Wenn es nicht nochmal verschoben wird.
Wird es nicht eigentlich wesentlich angenehmer?
Nee, No Nut November ist ja quasi. Ich weiß, worauf du anspielst, dass man keinen Sex hat, ne? Aber wenn ich den Trailer sehe, wenn ich das Spiel auspacke, in dem Moment, in dem das Cellophan so abgerissen wird, so wird es wahrscheinlich sein bei vielen.
Sehr wahrscheinlich.
Ja, genau, aber deswegen meine ich doch, das ist doch ein super Substitut dann für Leute, die sowas
machen.
Nein,
du darfst doch nicht im No Nut November, Mann. Nicht mal aus Versehen. Du darfst dann nicht.
Wie nicht ausgesehen? Kein Spritzi-Spritz. Jetzt wird mir das aber ein bisschen zu explizit. Ich erkläre
dir gleich den No Nut November mal.
Ja, mach das mal. Und dann erkläre ich dir mal,
was. Du hättest die Sendung einfach wählen sollen. Ja, ich weiß.
Wir haben es ein wenig zu weit getrieben.
Naja, ich möchte mich da rausnehmen aus dieser Geschichte.
Jetzt gucken eh nur die Fans.
Ich habe damit nichts zu tun. So, Simon und ich müssen gleich noch ein bisschen, oder wollen gleich noch ein bisschen Last of Us machen.
Ja, wir spielen das Ende von Last of Us gleich. Oh Mann, wir sind sehr gespannt.
Ja, alter Schwede.
Wir sind nämlich gerade, wir haben Last of Us gemacht, dann sind wir hier reingekommen für die Live-Sendung und jetzt wieder raus und machen Last of Us weiter. Und das Geile ist, die Zuschauer checken das nicht, weil wir machen einfach eine kurze Werbepause nachher und die kriegen das überhaupt nicht mit.
Super crazy. Oder? Das ist Magic.
Ja.
It's Internet Magic. Ja. Ja, dieses Jahr ist zwar nicht so cool, aber was Spiele angeht, hat dieses Spiel dieses Jahr auf jeden Fall einiges zu bieten. Am 19. November, richtig, genau, kommt Cyberpunk 2077 raus. Wir sind schon ganz gespannt. Ich hoffe, euch hat dieser Stream gefallen. Es wird ja auch noch weitere geben. Sie haben ja gesagt, schon in den nächsten Wochen gibt's die zweite Folge von diesem Night City Wire. Und von daher wird's hier noch einiges auf Rocket Beans TV geben. Bis zum Release. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Dankeschön, Nils. Dankeschön, Simon.
Arrivederci.
Spaß gemacht. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
Die Stadt der unbegrenzten Möglichkeiten. Bereit für dein nächstes Mal? Vamos!
Statt wie jeder andere, nur größer.
Nein, Manu, nicht wie jede andere. Von hier kommen Legenden.
Wir sind nur hier, weil Dex die Strippen zieht. Ich glaube nicht, dass uns das in die Oberliga bringt.
Wird es schon. Die wissen es nur noch nicht. Aber wenn du Cojones hast und damit umzugehen weißt, kannst du so gut wie jeden Scheiß schaffen.
Du fängst dir eine Kugel ein.
Aber selbst dann trittst du mit einem Knall ab.
Als Motivationstrainer könntest du richtig reich werden.
Yo, Mr. V. Ein Vergnügen.
Okay, was ist das für ein Job? Kommen wir da auch lebend wieder raus? Lass uns den Plan durchgehen.
Da ist dieser Tech-Prototyp. Ein Biochip genauer gesagt. Den sollen wir klauen.
Schätze, der gehört einem Konzern.
Mhm. Arasaka.
Wir beklauen ganz fette Fische.
Du Wichser, denkst du kannst mich erpressen?
Hoher Einsatz, hohe Belohnung. Regel Nummer 1 im Afterlife.
Gatsching, Baby.
Natürlich muss das leise über die Bühne gehen. Idealerweise ohne Leichen. Am besten keine.
Klingt einfach.
Arschlöcher!
Wird das gefährlich?
Keine Sorge, Amor. Wir sind kugelsicher. Beweg deinen Arsch! Na los!
Scheiße, was war das denn?
Night City ist einfach geil.
Scheiße, Oberliga.
Jetzt glücklich, Jackie! Oh, das ist verdammt hoch! Zeit abzuhauen!
Scheiße, wir sind geliefert.
Dex, was soll das?
Zu riskant wie.
Und du? Wer bist du? Fuck.
Gute Unterhaltung mit der Sendung wünscht EMP, die ganze Welt des Fanmerch.